Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von...
Das gehört gar nicht zu meinem Part, oder?
Ach so, nee, das bin ich.
Ja, stimmt. Das meine ich. Aber ich mach gerne weiter. Komm, das ist alles drin. Too old to the young Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Tach.
Hallo.
Endlich haben wir mal on record, dass ich nicht immer nur die Doofe hier bin.
Ja. Ja.
In diesem Sinne.
In der 90. Folge.
Ist das die 90. Folge? Ja, ich sind wir 90 Folgen alt?
Oh.
Oh. Der 90. Geburtstag.
Miss das Sophie. Ist schon nicht ohne.
Yes.
Das muss ich alles mal abhören, wenn ich meine Biografie schreibe, weil ich weiß sonst nichts mehr. Aber scheinbar erzähle ich ja hier so viel, wie mir immer von nahen
deiner Schwester? Menschen,
ja, genau, erzählt wird.
Was du wieder erzählt hast.
Ja, deine Schwester.
Ja. Völlig neu kennen hier.
Wie geht's uns denn?
Ich habe ein bisschen Rücken, aber sonst alles gut eigentlich. Langsam wird das Wetter besser, das freut mich.
Ja.
Ja. Und insofern, wir haben schöne Filmtage hinter uns, das freut mich auch.
Habt ihr denn, ihr habt viel Berlinale gemacht, ne?
Ja. Ich hatte in den letzten 3 Wochen die schlimmste Erkältung seit vor Corona.
Ui.
Und habe deswegen viel weniger gemacht, als ich dachte, dass ich machen würde. Aber ich habe so ein bisschen Berlinale gemacht, ja.
Okay.
Das reiste dieses Jahr aber auch.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mehr so kompliziert ist, an Tickets zu kommen. Ich habe alles immer gekriegt, wenn ich morgens um 10 online war, 3 Tage vor dem Film. Start sozusagen, und das hat super geklappt.
Erstmal ist es sauteuer.
Ja, das ist echt wahr.
15 Euro für eine Kinokarte ist sauteuer.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich war froh, ich habe hauptsächlich Colosseum gebucht. Das ist ja so ein Kino, was zu war lange jetzt. Und das hat wirklich gefehlt. Ja, ja, genau. Und jetzt ist es wieder offen und das fand ich natürlich toll. Aber Berlinale ist im Prinzip, seitdem das kein Zentrum mehr hat und keine Mitte mehr hat und nicht mehr so eine schöne Atmosphäre wie früher.
Mhm. Ja, ich fand es halt dieses Jahr vom Filmischen her schwach, muss ich gestehen. Also ich habe von den Sachen, die ich gesehen habe, waren 80% Wettbewerb und da war nichts dabei, wo ich gesagt habe, das hätte man jetzt unbedingt einladen müssen, sondern da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, ja, das ist jetzt sehr anständig. Aber für eins von 3 europäischen A-Festivals, wo ich dann dachte, also nö. Ja, ja, und es war ja auch von den, ich meine, ist schön, dass Lupita den Juryvorsitz inne hatte, aber wenn das dann zu solchen bescheuerten Auswüchsen führt, dass der Eröffnungsfilm ein sehr feiner Film über Missbrauch von katholischen Nonnen, also nicht von katholischen Nonnen, sondern von katholischen Nonnen ausgeführten Missbrauch an irischen Teenagern ist und sich die internationale Kritik dann darüber beschwert, dass in diesem Film keine schwarzen Menschen vorkommen, dann wird es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd.
Okay, wow. Ja. Über den Film habe ich viel Kritik gehört, das war jetzt keine davon, sondern eher, dass man sich so in der Story an dem Hauptdarsteller irgendwie aufarbeitet und sich mit dem so abmüht und im Hintergrund, die Tragödie im Hintergrund so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ist das so?
Naja, es geht halt darum, dass jemand realisiert, was um ihn herum vorgeht, dass das nur eine männliche Figur ist. Darüber kann man sich streiten und ob man das, mein Argument dafür wäre, 2,5 Stunden direkt erfahrener Missbrauch einer Figur ist einfach nicht besonders, das würde sich im Kino, glaube ich, dann überhaupt niemand mehr angucken.
Das eine bedeutet ja nicht gleich das Gegenteil. Anyway, ja.
Ich fand, die besten Filme liefen im Panorama, wie immer, und da habe ich auch Glück gehabt, später mehr ist wahrscheinlich. Ja.
Ich habe nur ein Event besucht, ich bin eingeladen worden zu einem Abend mit Sharon Stone. Der cool. Untertitel war The Most Famous Beauty Icon of the World oder so. Also gleich von Anfang an tief stapeln, wie man das gewohnt ist bei
Sharon
Stone.
Nicht mehr voll. Ja.
Und es war dann tatsächlich, also sie haben Casino gezeigt und vorher gab es halt ein 20-30 Minuten Interview mit ihr. Und es war im Theater des Westens und wir sind da hingekommen und ich habe natürlich the worst erwartet, weil sie ist ja einfach batshit crazy auch zwischendrin. Und hatte mich schon sehr darauf gefreut, was sie macht und was sie anhat und wie sie sich verhält. Und wir wurden nicht so sehr enttäuscht. Sie war pünktlich und dann, wir saßen echt weit vorne, 3. Reihe. Und dann kam sie rein und sah auch rasend aus, hatte so einen ganz toll, so einen cremefarbenen Mantel mit so ganz großen blut-tiefroten Steinen drauf genäht. Das hat ganz toll gefunkelt. Die Haare waren so ein bisschen off, wo ich schon dachte, aber egal, sie kam raus und dieser Interviewer hat sie dann interviewt und hat das auch nicht besonders gut gemacht. Und das stand, dass sie hatte so ein Mikro, weißt du, wie so Britney Spears mäßig hier so an der Seite und das ist ja sehr nah am Mund und jedes Mal, wenn sie den Mund geöffnet hat, hast du gehört, die Dame hat einen sehr trockenen Mund und dafür kann es ja verschiedene Gründe geben, aber ich war halt so, ist she Sharon Stone? So, sie hatte halt echt Pappmaul und dann hat er, sie hat so Sachen gefragt und sie hatte echt Schwierigkeiten, ihm zu antworten, also gerade zu antworten. Sie hat dann, am Anfang ging es noch, da hat sie relativ direkt geantwortet und dann ist sie immer mehr abgeschweift bei jeder Antwort. Oh nein. Die Antworten wurden immer länger und oft hat sie halt dann einfach irgendwas erzählt und man saß dann da und dachte sich so, okay, cool.
Oh nein.
Und das Geilste war dann, sie hat dann ihren Aktivismus gelobt und meinte, ja, sie sind ja auch sehr involviert international und bringen sich ein. Wie schlimm ist das denn für sie jetzt gerade, was so auf der Welt passiert? Es ging konkret natürlich auch um den Nahen Osten, Mittleren Osten. Und dann hat sie, also die Frage war, was das mit ihr macht, was gerade los ist. Und dann hat sie so kurz gewartet und dann hat sie so den Mund aufgemacht und macht und okay. Sagt dann, wissen Sie, das Wichtigste, was ich in diesem Leben gelernt habe, die größte Lektion, die ich lernen durfte in meinem Leben ist, dass ich genug bin. Und es ging so ein Raunen durch die Masse und alle waren so, what? Und sie so, ja, das ist das Wichtigste. Man ist genug. Und ich möchte, dass alle Menschen auf dieser Welt lernen, denn dann würde es auch keine Kriege mehr geben, wenn wir alle wüssten, wir sind genug. Und ich dachte so, what the fuck is?
Okay, ja, die ist so abgehoben, ist wahrscheinlich.
Freud wieder neben mir saß, dreht sich zu mir um und sagt so, imagine, this is the answer to the question, what do you think about the crisis in the Middle East? Und es war absurd.
Ja.
Ne? Es war wirklich absurd. Und ich meine, sie sah toll aus und so, aber es war halt einfach stellenweise wirklich ein bisschen grotesk. Und wir haben gedacht, okay, good for her, aber Und dann haben sie den Film gezeigt und natürlich nach 3 Stunden im TGV auf diesen Sitzen sitzen ist jetzt auch nicht so geil. Aber den hat man natürlich gerne nochmal gesehen, auch auf einer größeren Leinwand in diesem Theater. Es war schon toll.
Aber und sie ist auch gut in dem Film.
Sie ist toll in dem Film.
Schauspielerinnen sind, oder Schauspieler sind generell in den Rollen gut, aber im Privatleben die zu fragen, du erlebst eine Enttäuschung nach der anderen. Das sind hohle Gefäße, die gefüllt werden müssen.
Mehr also sicherlich nicht alle, aber es
ganz
ist
viele.
Oft, I know what you mean.
Ist echt schlimm.
Ja, also es war in dem Fall.
Frau Stone ist ja jetzt auch Malerin.
Das hat sie ungefähr 360 Mal gesagt. Hat auch immer die Galerie immer wieder erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber in der, was weiß ich, Dischler-Galerie, das hat sie 30 Mal gesagt. Ja, genau. Also sie ist jetzt Malerin. Ja,
diese Bilder sind auch
naive Malerei.
Nein, ich wiederhole mich und sage, Mummy's done an edible. So sehen diese Bilder also, aus.
It's pretty. She was giving stoned. Sharon stoned.
Ja, das ist auch okay. Also sie hat ja auch seit.
Ja, die war schwer Ratchet krank.
Nichts gemacht.
Nee, die hatte ja viele Krankheiten.
Die hatte einen Schlaganfall.
Ja, aber nicht in den letzten 3 Jahren.
Nee, aber sie hat jetzt, also sie hat erzählt, sie hat jetzt 2, 3 Filmprojekte, wo sie immer die verrückte Mutter oder Schwiegermutter von irgendjemandem spielt und da freut sie sich total drauf. Du, und ich dachte, wie toll, ne? Die Frau ist in ihren 60ern, glaube ich, oder also Anfang 60 irgendwie und ich meine, da wärst du früher steinhart als die Oma gecastet worden und sie wird jetzt halt als die Mutter gecastet und I'm living for that, so, good for her, sieht ja auch wirklich rasend gut aus.
Ja, ja, genau, das wird unfassbar. Die nächste Gen von der Optik
Ja, würde ich auch sagen. Good for her. So, ihr Süßen, wir reden ja heute über Oscar, über die Oscar-Filme, die nominiert sind, unsere Favoriten darunter und so. Ich sag's gleich mal vorweg.
Ich bin anderer Meinung. Ich finde, es gibt 3, 4 Sachen, die wirklich, wirklich sehenswert sind und die auch aufregend sind.
Ja.
Aber es gibt auch so 6 bis 7 andere Sachen, wo ich ein bisschen davor setze und denke, well.
Wir leben in schwierigen Zeiten.
Ich habe ganz oft sitze ich ja vor Sachen und merke einfach, okay, da habe ich jetzt nicht das intellektuelle Rüstzeug vielleicht zu, um zu verstehen, warum das für andere Leute wahnsinnig wichtig ist. Aber gerade bei den emotionaleren Filmen habe ich ja eigentlich immer direkten Zugang und verstehe mehr als andere oft. Aber ich saß diesmal wirklich vor ganz vielen Filmen und habe mir gedacht, ja, schön, dass es das gibt. Schön, dass diesen Film jemand gemacht hat. Schön, dass der für andere Leute ganz tolle Wirkung hat. Aber ich verstehe das Geschrei nicht. Ich verstehe den Hype irgendwie nicht. Vielleicht bin ich gerade zu stumpf oder war es einfach flächendeckend nicht so ein tolles Jahr?
Ich finde, es war flächendeckend ein gerade aus queeren Belangen dolles Jahr,
ja,
für zum Thema Representation. Also ja, das ist schon beeindruckend, was da jetzt passiert.
Aber jetzt die Filme.
Aus filmischer Sicht, also wir können ja mal mit den zwei Überhype-Filmen des Jahres anfangen.
Aber queer jetzt.
Nicht queer, sondern wir fangen jetzt einfach irgendwie mit den zwei Überhype-Filmen des Jahres an. Mit Barbenheimer, Barbie und Oppenheimer. Mhm. Und da saß ich in beiden und dachte, das ist zu lang und auch weilig. In Oppenheimer saß ich halt drin und dachte, ja, das ist Christopher Nolan und I get that, aber ich kenne die Geschichte auch und irgendwie, das ist jetzt, ich habe immer das Gefühl, dass Amerikaner dann stellenweise einfach so ungebildet sind, dass sie bestimmte Dinge nicht wissen und dass dann irgendwie Herr Nolan kommen muss und ihnen das erklären und es war mir aber insgesamt auch total testosteronbesoffen und ich habe die Brillanz, die alle in Frau Blanz Darstellung einer Alkoholikerin erkennen konnten, auch nicht erkannt. Hm. Und dachte irgendwie so, ja, das ist alles total anständig und die Special Effects sind super und so weiter und so fort. Aber also jetzt verglichen mit Sachen, die wirklich aufregend waren, Cillian Murphy wird den Oscar bekommen.
Cillian.
Und ich finde nicht, dass das für diese Rolle verdient ist. Ich finde, er hat aufregendere Sachen gemacht.
Ist das dieser geliftete Hauptdarsteller?
Der immer schon so aussieht.
Ja, ganz schlimm.
Der sieht immer schon so aus.
Naja, die Bäckchen sind aufgespritzt.
Ja, ich finde das schlimm.
Also, Men Who Look Like Old Lesbians.
So. Also, ja, finde ich auch.
Der sah aber doch immer schon so aus. Ich meine, deswegen hat er Breakfast on Pluto gemacht, weil er halt aussieht wie...
Ja, aber die Bäckchen sind genau an derselben Stelle, wo sie in Breakfast on Pluto auch waren. Und das geht
aus well. Udo Kier. Geliftet bis zum Ab.
Nee, also Udo Kier ist nicht geliftet. Ich kenne Udo Kier in live und Udo Kier ist nicht geliftet. Nee.
Ich glaube, wir sind garstig. Sollen wir kurz Spiel spielen oder wollen wir direkt einsteigen?
Spiel spielen.
Okay.
Fuck, Mary Kill mit.
Naja, Oscar-Preisträger, oder?
Männlichen.
Oscar-Gewinner
oder nominiert. Nicht.
Oder irgendwas nominiert. Mit Oscar.
Ja, Oscar-Gewinner wäre
Oscar oder ihr Schwanz ist so lang wie der Oscar.
Genug von Frank Sinatra.
You would know that how.
Nein, Frank, viele haben ja eine Reputation.
Hollywood Babylon ist eine gute Recherchemöglichkeit.
Naja, Milton Berle und Frank Sinatra.
Mehr fällt mir da nicht ein. Ja, fällt mir auch nicht ein. So. Und der erste Freund von Bette Davis, weil sie nach ihm den Oscar benannt hat.
Und Liam Neeson.
Mhm.
Gut. Also gut, wir machen Fuck, Mary, Kill mit
Oscar Tangibles.
Also genau, nominiert okay. Oder gewonnen.
Ich Alles frag klar. Barbie.
Du fragst mich.
Dann frag ich Tatjana.
Also, ich weiß gar nicht, ob der jemals in Oscar nominiert war. James Franco?
Ich hoffe nicht, dass da jemand
nominiert Doch, wir war. Gehen davon aus.
Wofür?
Robert Mitchum. Ja,
zumindest hat er moderiert, das wissen
ja,
wir.
Ja, moderiert das gilt. Das. Robert Mitchum.
Ja.
Fluss ohne Wiederkehr mit Marilyn Monroe, der Cowboy.
Night of the Hunter.
Ah, okay.
Der Hübsche.
Ja.
Mit den Schlafzimmeraugen.
Ja. Der Hübsche?
Oh, ein Stück.
Ich gucke kurz.
Schreiner. Da würde ich auslaufen. Dieser kleine Mund und diese fiesen Augen.
Dieses Quallengesicht.
Oh, ein Traum. Bäh. Ein Traum. Und, wen nehme ich als dritten?
Nee.
Doch.
Ach, Tatjana. Und, na gut, aber dann machst du es mir einfacher.
Ja, ich stehe also. Und Richard Burton.
Ach,
Richard Burton, so ein pockennarbiger, zweifach Ehemann von Distiller. Oh,
also ich würde Richard Burton heiraten, weil der sehr schöne Juwelen schenkt.
Ja.
Und falls mit dem nicht lang.
Ja, das stimmt. Das ja, hast du recht. Aber du musst richtig saufen können.
Aber sie hat ihm ja, kann ich. Ja. Sie hat ihm ja, er hat ihr ja immer Dienstagsjuwelen und so geschenkt zu I'm gonna go for the diamonds. James Franco würde ich hate fucken, weil für mehr möchte ich den nicht.
Und nee, dann müsstest du ja den Robert Mitchum umbringen?
Ja, also oh da hätte ich jetzt keinen, also das nö.
Oh Gott.
Der sieht sowieso aus wie eine Wasserleiche, ist doch egal.
Nee, es gibt, also nein, ich habe jetzt ein Foto gefunden, da gefällt er mir.
Der ist richtig heiß.
Aber, gewesen.
Ja, maybe? Also, ja, siehste. Ach. Jetzt lernt sie die Freuden von Robert Mitchum kennen und guckt ab heute nur noch Robert Mitchum Filme.
Ja, ich empfehle, leider Night, ich empfehle Night of the Hunter, dann kann sie sich das
gleich angewöhnen. Ja, Night of the Hunter ist auch toll.
Okay, Paul.
Ja, bitte.
Jake Gyllenhaal.
Nominiert für Brokeback Mountain, ja.
Yes. Jared Leto. Gewonnen. Für Texas Chainsaw Massacre.
Nein.
Nein, aber das andere Texas-Ding. Und Heath Ledger. Paris,
Texas?
Okay, also
Dallas Buyers Club, nicht Texas. Nee, doch, für Dallas Buyers Club hat er gewonnen.
Ja. Und wer war der dritte?
Heath Ledger, gewonnen für Joker.
Ah ja.
Posthum.
Meine
ich, ne? Posthum, ja.
Also Jared Leto wird getötet, because...
Ja,
jetzt,
würde ich auch
jetzt.
Ja. Because he's awful and annoying. Ja. Herr Gyllenhaal wird geheiratet,
ja.
Because that's, I think that's an option.
Ich glaube auch, der ist ein guter Ehemann, ja, glaube ich auch.
So, und
Paul meint, dass das realistisch available wäre.
Mit
die Lulu.
Die Lulu. Also nicht für mich, sondern irgendwie so. Und weil der ja auch gerne mal schwule Rollen spielt, also Velvet Buzzsaw, wir erinnern uns, als er diesen Kunstkritiker gespielt hat.
Und auch mit dem Häschenkostüm, der Film
ist ja auch sehr lustig.
Ach, das, naja.
Ja, ja, ja. I like that. Und Donnie Darko, ja. Den Film, den Tatjana meint, das ist
ja, natürlich auch Donnie Darko,
ja. Und Heath Ledger, also ich glaube, da kann man schon, spuckt sich einmal in die Hand und dann geht's ab.
Fein.
Glaube ich auch.
Ja. Sie hören so ihren Kulturpodcast zu Dayan.
Das sind die Kriterien, die wir lieben.
So,
ja. Gott, jetzt frag mich bitte den Namen, den ich kenne.
Und wir bleiben mal in der Moderne.
Oh je.
Und ich sage Bradley Cooper, Timothy Chalamet oder.
Oh, ist der schon Oscar nominiert, der Kleine?
Ja, für Call Me By Your Name.
Unfassbar.
Oder.
Der ist jünger als ich.
Das ist, sind ja nun viele Leute. Bradley Cooper, Timothy Chalamet oder Cillian Murphy.
Wer ist denn Cillian Murphy?
Der Aufgespritzte.
Der Aufgespritzte.
Achso, ja, der muss sterben. Den finde ich ja. Den kenne ich nicht. Und Timothy ist so ein Twink-Fuck. Und wen muss ich denn heiraten? Wer war der Erste?
Bradley Cooper, good luck with that.
Oh, die männliche Barbara Streisand.
Yeah, she's very bad.
Der ist ein bisschen doof. Nee, dann würde ich doch sagen, dann mache ich einmal so Opa-Sex mit dem und dann heirate ich den Jungschen. Der hat noch eine Karriere vor sich und ich freue mich auf Dune 2, wenn er auf so einem Sandwurm da rumreitet und so. Ja, doch.
Ja. Der ist ja auch...
Ja, der hat noch was vor sich. Der ist ganz
Dune süß. 2 ist ja gerade im Kino und ist auch sehr schön. Finde ich, es wird auch einen...
Also ich kriege nur die Red Carpets mit und die sind toll.
Es wird
alle gute Sachen an.
Ja,
es wird einen dritten geben. Rebecca Ferguson ist mein neuer Darling, weil sie einfach völlig durchgeknallte Interviews gibt. Also
spielt sie die Bene Gesserit?
Nee, sie spielt die Mutter von Herrn Chalamet. Ah. Und also ja, auch eine Bene Gesserit ist sie ja, aber... wer mal was wirklich Durchgeknalltes sehen will und zwei Leute, die sich benehmen, als hätten sie gerade ganz viel Koks und ganz viel Alkohol gleichzeitig zu sich genommen, kann mal das Interview von Rebecca Ferguson bei Stephen Colbert angucken. Das packen wir auch in die Shownotes, weil sie sagt auch ihren vollständigen schwedischen Namen, das ist auch sehr schön. Sie heißt ja eigentlich Sundström. Wenn ich gezwungen würde, würde ich alle möglichen Sachen mit der machen.
Apropos Talkshow, ich muss mal ganz kurz dazwischen haken.
Ja, bitte.
Graham Norton.
Mhm. Ja.
Der hat ja, glaube ich, auf der Welt die einzig richtig gute Talkshow.
Also.
Graham Norton finde ich super.
Jedenfalls gehen da alle freiwillig
hin. Alle gehen da freiwillig hin und der schafft es, improvisiert zu wirken, obwohl alles super vorbereitet ist. Und der hatte letztens eine Folge mit Kate Blanchett, Kate Winston und noch zwei anderen tollen.
Wo sie über Stehpissen reden.
Ja.
Über Stehpissen.
Ach so, ja. Über die Frauen. Also die öffnen sich da, denen ist egal, was da für Schnipsel nachher kursieren im Internet und die erzählen Stories. Und schlagen sich selber an die Stirn. Warum erzähle ich das jetzt hier? Aber das gehört alles dazu. Das ist irgendwie super gemacht. Ach so, Justin Timberlake war doch noch da. Der hat irgendwas ein schlechtes Timberlake, ja, hat ein schlechtes Lied gesungen und noch zwei auf der Couch. Aber das war so eine tolle Stunde Talk, die gibt's gar nicht mehr eigentlich.
Aber das ist doch irre. Das ist doch öfter mal so. Also
ja, der hat's öfter.
Ich habe
ja, Markus Lanz.
Ich habe drei absolute Highlights in der Geschichte dieser Show. Das eine ist Emma Stone trifft nicht die Spice Girls. Also Herr Norton macht 5 Minuten. Emma Stone ist ja obsessed with the Spice Girls.
Okay.
Und ist total aufgeregt. Und dann wird erst erklärt, dass sie ja auf der Tour, wo das ist irgendeine PR-Tour für irgendeinen Film, dass sie jetzt schon zweimal per Zoom mit Spice Girls reden durfte im Radio und dass sie da immer geweint hat. Und dann macht Herr Norton irgendwie 2 Minuten lang, während Spider-Man Andrew neben Emma Stone sitzt und sich wegwirft, immer so: it's incredibly rare that all 4 Spice Girls are together in public. Und so, und hypt sie total hoch und sie steht dann im Wesentlichen auf dem Sofa und ist eigentlich schon im Weinen und dann beendet er diesen Monolog mit: yeah, and I said it's incredibly rare, so they're not here. So, und dann bricht Andrew Garfield vor Lachen zusammen und Emma Stone ist etwas sauer, aber das ist insgesamt total lustig. Und die dritte Geschichte ist die Geschichte, die Robbie Williams in dieser Show erzählt, darüber, wie eine gefakte Putzfrau ihm mal einen Handjob verpasst hat während einer Tour und ihm das niemand geglaubt hat. Ich suche das alles raus, das können wir alles in den
Host. Das sind gute Geschichten.
Die
haben tolle Paarung. Einmal war so eine 100-jährige da von Coronation Street oder so irgend so eine Ewigserie, wollte sich sofort zuschütten und hatte eine Zigarette in der Hand und war.
Ach, die war mit Lady Gaga auf dem Sofa,
richtig? Neben mir saß Lady Gaga und Lady Gaga immer nur so: I feel you. Das war so, die haben sofort connected und die Alte war so witzig und Lady Gaga hat sich so toll mit der benommen.
Ja. Ach so, wenn wir gerade bei wertgeschätzten 100-Jährigen sind, rest in peace Iris Apfel an dieser Stelle.
Ja, die ist jetzt auch irgendwann gestorben.
Das tut mir sehr leid. Und die habe ich sehr verehrt.
Aber gut, die durfte.
Wo wir bei guten Talkshows sind, The Hot Ones, schaut ihr das ab und zu?
Ja.
Ich liebe das. Da kriegen sie 10 Hähnchenteile vorgesetzt und es wird mit,
eine ganz leichte
Hot Sauce, so wird geträufelt und steigert sich eben bis zur 10., wo es dann eigentlich nicht mehr ertragen werden kann. Und währenddessen müssen sie halt irgendwie Fragen beantworten. Und das ist, ich finde das auch sehr heiter. Also generell, wenn Celebrities Sachen essen müssen, die sie nicht essen wollen, finde ich ja immer heiter. Aber da machen sie es eben auch noch mit guten Fragen. And I actually enjoy this.
Okay,
cool. Ich stelle mir bei The Hot Ones immer die Frage, wenn man das mit mir machen müsste, und die sind ja dann auf PR-Tour und das ist ja dann auch nicht der einzige Termin an diesem Tag. Ich würde mich, wenn man mich zwingen würde, 10 verschiedene Hot Sauces zu essen, einfach 2 Tage lang einscheißen.
Ja, die hört sich schon nicht auf.
Ne? Naja, ich meine, die essen ja ein bisschen jeweils. Ne? Das ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie das ganze Ding. Das ist
keine Dschungelprüfung.
Ja, aber es sieht ja trotzdem ab spätestens der 6. so aus, als würden sie eigentlich gleich kollabieren.
Ja.
So.
Ja.
Okay, gucke ich. Auf YouTube, oder?
Genau, kann man gut auf YouTube gucken. Ich packe mal eine Folge in die
Shownotes. Gibt inzwischen auch hunderte von Folgen.
Ja. Also. Ja, die sind in der, was weiß ich, 63. Staffel oder so. Es ist absurd. Mhm. Und die haben ganz klein angefangen und mittlerweile sind sie halt, ne, kommt niemand mehr dran vorbei. Und ich frage mich halt immer, wie ich mich schlagen würde. Ich würde gerne mal, man kann, glaube ich, immer das Set der Soßen bestellen aus der aktuellen Staffel. Die tauschen alles immer aus, bis auf die 8. Die 8 bleibt immer gleich. Und da würde ich gerne wissen, wie ich mich schlage.
Ich kann auch sehr gut scharf essen, aber ich glaube, ich hätte trotzdem Angst vor der Bomb.
Genau, also dieses, das ist Nummer 8.
Oder wie Sarah Paulson sagt, that one fucks you hard.
Ja, Lloyd hat mal, die Sängerin hat mal Desaster und hat wirklich alles noch, also die hat nicht einmal gezuckt oder so, die hat bis zur 10 alles, bei der 10 hat sie sich sogar noch nachgeschüttet von der Soße und hat weiter gegessen und es gab es noch nie. Und also ich in meinen kühnsten Delulo-Träumen stelle ich mir vor, dass ich so wäre, aber wahrscheinlich würde ich auch ab der 6 anfangen, mich einzupissen. Ja, you never know. So.
Nun lass uns mal schnell über All of Us Strangers reden.
Ich würde gerne kurz vorher, weil wir das nicht gemacht haben, Barbie.
Yes.
Wie finden wir Barbie? Weil Barbie ist ja der andere Hype-Film dieses Jahres.
Also, ich habe Barbie gesehen und war sehr hyped, weil sehr viele Leute, auf deren Meinung ich sehr viel gebe, den Film sehr gehypt haben. Und auch diese, das begleitende Medienhysterie irgendwie durchaus wohlwollend betrachtet habe und mir dachte, ach Mensch, toll, das ist smart, feministisch und so und das klärt jetzt ganz viel auf. Dann habe ich den Film gesehen und war so ein bisschen unterwältigt und habe das dann auch in einer Instagram-Story erzählt, dass ich irgendwie den Hype nicht so richtig verstehe und habe dann von ein paar Freundinnen, vor allem von mir, ein bisschen auf die Mütze bekommen, die gesagt haben, du darfst einfach nicht, also klar, für Menschen in einer queer-feministischen Bubble sind das alles keine neuen Sachen. Ne? Das sind Dinge, die wissen wir seit 10, 15 Jahren. Die gehören zu unserem täglichen Denkprozess dazu. Das haben wir verinnerlicht.
Aber
das
in Saudi-Arabien ist es anders.
Auch, also ne, für die Jungs, die mit ihren Freundinnen vielleicht zum allerersten Mal in so einem Film sitzen und sich da mitschleifen lassen, denen dann vielleicht einmal klar wird, ach so, ist ja tatsächlich so, dass unser ganzer Blick im Kino so funktioniert und das mal auf den Kopf gestellt zu erleben, denen vielleicht dann doch was klar macht und dass das einen Mehrwert hat und einen edukativen Wert und so, das habe ich dann verstanden und unter dem Gesichtspunkt freue ich mich über den Film, würde ich den nochmal gucken? Nö, eigentlich nicht.
Ich freue mich auch darüber, dass das, also das, worüber ich mich am meisten freue, ist, dass Frau Gerwig jetzt erstmal eine Weile machen kann, was sie will.
Ja.
Und dass eine interessante Regisseurin ist, die jetzt Dinge machen wird, die ich ganz spannend finden werde, glaube ich. Generell fand ich den Nachklapp irgendwie Greta Gerwig und die Hauptdarstellerin sind nicht für die richtigen Oscars nominiert worden, sondern sind nicht für Hauptdarstellerin und Regisseurin, fand ich im Vergleich mit anderen Filmen, dass die Regieleistung so bemerkenswert war, dass man dafür jetzt unbedingt nominiert werden muss. Nee, ehrlich gesagt nicht.
Fand ich auch nicht.
Fand ich die darstellerische Leistung so bemerkenswert, dass man dafür jetzt unbedingt nominiert werden muss?
Nein. Nee.
Sie sind als Produzentin und Drehbuchautorin nominiert und das ist auch total gut und richtig so. Und wir werden es sehen. Außerdem haben diese beiden Frauen pro Nase 30 Millionen Dollar mit dem Film verdient und das ist, glaube ich, dann auch
ne, darum schon geht's mal schön. Ja nicht.
Naja,
das ist ja eher, dass man sozusagen das ungerecht empfand, dass die um die Früchte ihrer Arbeit gebracht wurden. Du meinst jetzt das Geld, haben sie ja, also haben sie die Früchte ihrer Arbeit. Es geht ja eher um die Außenwirkung. Aber du hast auch vollkommen recht, die haben es halt dann nicht so vergleichbar toll abgeliefert, dass sie da für einen Oscar verdient.
Was mich tatsächlich verwirrt an den Nominierungen ist, dass Ryan Gosling für die Rolle für
Oscar nominiert ist, weil das habe ich genauso schwach
nicht verstanden. Also den fand ich halt richtig schwach.
Ja.
So, da habe ich nicht, also
ich fand das alles hochgradig unterhaltsam. Ich fand, da waren ein paar schöne feministische Botschaften in der Unterhaltung.
Absolut,
ja.
Ich fand auch die Referenzen zu Die Regenschirme von Schibu und so, das war alles sehr niedlich. Aber ich dachte jetzt auch, ist das jetzt so bemerkenswert, dass man das jetzt mit Preisen zuschmeißen muss? Das fand ich halt nicht.
Das stimmt. So, haben wir abgefrühstückt. Dürfen wir jetzt über All of Us Strangers reden?
Ja, wir dürfen jetzt. Na, der ja eigentlich nicht so richtig nominiert
deswegen
ist.
Deswegen wollte ich es vorwegnehmen.
Ja.
Weil das ist ja nun der in der schwulen Nische am meist diskutierte Film der letzten Wochen, würde ich sagen. Und ich habe mich so drauf gefreut, ich habe so gewartet, dass ich den endlich sehen kann und sehe mich da konfrontiert mit einer Nicht-Geschichte, mit einem Bild im Kopf eines traurigen Mannes, ja. Also der Mehrwert hat sich mir überhaupt nicht erschlossen und ich fand die Grundidee nicht originell und sich vorzustellen, man trifft seine toten Eltern wieder und führt einen Dialog weiter, der durch den Tod der Eltern abgebrochen ist, kann man auch in 5 Minuten erzählen. Mhm. Also ich fand das überhaupt nicht abendfüllend. Ich habe mich tot gelangweilt und ich fand dann auch noch den Schluss extrem unfroh. Das war so von vorne bis hinten war das irgendwie so ein Downer, fand ich.
Ich habe mich nicht informiert vorher, ich wollte nichts wissen. Das Einzige, was ich wusste, war, dass verschiedene Freunde von mir im Kino waren und selber super laut geweint haben, Leute um sie rum haben total laut geweint. Sarah hat mir erzählt, da war eine Frau, die hat so schlimm geweint, die mussten sie danach alle noch in den Arm nehmen, aber sie waren selber auch am Heulen, wo ich dann dachte, okay, wow.
Ja.
Also eigentlich wollte ich ihn deswegen nicht gucken, weil ich dachte, das überfordert mich emotional und ich bin da irgendwie, also ne, habe mich dann hingesetzt, habe ihn angemacht und dachte, okay. Und war dann, habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt irgendwas passiert, was diese Gefühle bei mir auslöst und es kam halt nicht. Also vieles wusste ich dann auch schon vorher, also ne, dass der Typ dann eigentlich auch schon, Spoiler Alert übrigens an dieser Stelle, gerne kurz springen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, aber dass der Typ dann auch tot ist, war mir dann auch schon relativ schnell klar. Und ja, also ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich für mich gehofft hatte, es macht was mit mir, was es nicht gemacht hat. Und ich frage mich halt, warum nicht?
Also
bin ich abgestumpft oder
ich glaube nicht, ist dass es du, einfach ich glaube nicht, dass du abgestumpft bist.
Nicht mehr mein
ich
Thema.
Glaube, das war mein Erkenntnisgewinn aus dem Film. Also erstmal, das ist handwerklich fantastisch gemacht.
Ja, schön so gemacht.
Ja. Die Bilder sind genial, die Schauspieler sind toll, das Buch ist interessant. Aber das Buch ist auch ein totaler Mindfuck. Also du befindest dich halt, wenn du, und so ging mir das, du befindest dich halt 80% des Films auf der kompletten Metaebene und denkst über Dinge nach. Dann gingen mir ein paar Sachen. Also diese Nummer, wo sie rund um den Weihnachtsbaum sitzen und die Pet Shop Boys nachsingen, you are always on my mind, da dachte ich irgendwie so, I'm gonna fucking barf. ich fand, Claire Foy hatte so ein paar Momente, wo ich dachte, das ist wirklich richtig gut. Und insgesamt denke ich, das ist was für Leute, die sich davon berühren lassen wollen. Ich konnte das in dem Fall nicht, sondern ich saß da und dachte irgendwie so, ich bin dafür zu alt. Ich habe all diese Dinge getan.
Man hat die Aufarbeitung schon gemacht.
Ich saß halt da und dachte, I've done this work, thank you very much. Dachte irgendwie so, ja, ich könnte mich dem Hype jetzt wieder mal ergeben und hier sitzen und flennen, aber das wollte ich halt nicht und konnte es auch irgendwie nicht. Und so geht mir das mit diversen Filmen in diesem Jahr. So derjenige, der auch komplett gehypt worden ist und vor dem ich auch saß und dachte, bin ich jetzt so ein kaltes Arschloch oder ist es einfach nicht so, war Maestro. Also da saß ich halt davor und dachte irgendwie so, I don't get it.
Ja, der hat ihn ja emotional gar nicht groß abgeholt. Also nee. Das war ja eher so eine Werkschau von, ich bin ein Genie, guckt mir dabei zu, fertig.
Aber sowohl der Hauptdarsteller/Regisseur als der Mann, über den sie den Film gemacht haben. Ne? Also es war ja auch ein bisschen Bradley Cooper Eitelkeit, schaut mir dabei zu, wie toll ich bin.
Den meine ich jetzt. Den meine ich mit, wie toll ist meine künstliche Nase geworden und mein silbernes Haar. Das ist halt so Selbstbeweihräucherung. Also,
ich fand den auch sehr eitel.
Ja, weirdly. Total. Also der echte Leonard Bernstein, ich weiß noch, wie der beim Schleswig-Holstein Musikfestival, da habe ich gekellnert und da hat er so Scheunenkonzerte gegeben und hat also mich nicht leider, ich war wohl nicht attraktiv genug, aber jeden unter 25 angegrapscht und da irgendwie hinterher gelächzt und Justus Franz als Speichellecker daneben und so, das war ganz schlimm. Also es war so ein alter Lustkreis und in diesem Film wird er ja so unnahbar und dem Genie angefallen dargestellt, das fand ich uninteressant.
Ich saß auch so ein bisschen da drin und dachte irgendwie so, dieser Mann ist ein komplettes Arschloch. Und ja, der mag ja ein musikalisches Genie gewesen sein, aber irgendwie
Paul, hast du es denn immer noch nicht gelernt? Du sitzt neben einem. Alle Genies sind Arschlöcher.
Alle. That's why I like you. Ich dachte irgendwie so, der Film versucht zwei Dinge zu tun, die nicht aufeinander passen. Nämlich gleichzeitig zu sagen, ja, dieser Mann ist ein komplettes Arschloch. Aber die Art und Weise, wie er diese Frau liebt, ist absolut bemerkenswert. Und ja, natürlich vögelt er irgendwie zwischendurch 25-jährige Jungs. Aber irgendwie diese Geschichte ist jetzt die zentrale Liebesgeschichte seines Lebens und als Carey Mulligan dann an Krebs stirbt, dachte ich irgendwie so, wenn sie mal sehen wollen, wie man anständig an Krebs stirbt, gucken sie Terms of Endearment.
Love Story.
Oder Love Story, das war mir jetzt, also ich fand auch das gemacht und sehr metaebenig und sie müssen das jetzt toll finden, weil ich das so toll gemacht habe.
Das ist das Problem des Films.
Mir haben halt auch Sachen gefehlt, also ne, in der Zeit, ich fand es sehr progressiv, dass sie, wie sie seine Bisexualität dargestellt haben und dass das abgesehen von den Kindern und so nie ein Thema war, dass das irgendwie mit Scham oder mit anderen Dingen behaftet ist oder mit gesellschaftlicher Abscheu oder so. Aber gleichzeitig fehlt das auch, ne? In der Zeit, wo das natürlich überhaupt nicht so war, dass die Leute sich daran nicht stören, nur weil er ein Genie ist, sondern der muss ja massive massiven Gegenwind auch bekommen haben und muss ganz schlimm abgecancelt worden sein von ganz vielen Leuten in seiner Branche und in seiner Industrie und auch von den Medien. Und dass man das so ausklammert, hatte für mich auch sowas, ne, Geschichte nachschreiben irgendwie, was ich auch nicht fair fand, den Leuten gegenüber, die in der Zeit gelebt haben und queer waren und, ne, unter dieser Sache gelitten haben.
Wobei also, ich mir vorstellen könnte, das war ja alles vor Internet, dass die Leute wollen ja blind sein, weißt du? Also, dass die natürlich irgendwie sehen, dass da ein Bisexueller ist, aber das ausblenden.
Und naja,
dass
aber
er, ich mein, als Genie gelesen wird und nichts aber weiter. Aber
die Hedda Hoppers dieser Welt, die gab es ja immer schon, ne? Und die Leute, die dann eben in den Klatschspalten sich darüber austauschen oder ausbreiten, das ist ja nicht erst mit dem Internet passiert, sondern naja, das gab es ja vorher auch schon. Und ob das jetzt ein Truman Capote war oder sonst irgendjemand, also auch ein Gore Vidal ist ja, trotz seiner Genies hat er ja massive Angriffe immer wieder ertragen müssen, ja, auch und damit auch umgehen das müssen. Stimmt. Und das war eine Ebene, die mir total gefehlt hat.
Ja, außerdem.
Und ich fand ihn lang.
Außerdem ist auch in diesem Film wieder mal was passiert, was ich dann immer nicht verstehe. Nämlich, offenbar gibt es eine Welt ohne AIDS, in der Filme gedreht werden können über die 70er und 80er Jahre. Und das verstehe ich dann einmal einfach nicht, weil ich denke, das ist doch in euren Leben sicherlich auch irgendwie vorgekommen. Das war doch sicherlich auch irgendwie wichtig. Aber ja, egal. Maestro ist nicht so unsers.
Nicht so unsers. Nee.
Nee. So, womit wir...
Habt ihr Anatomie eines Falls gesehen?
Ja.
So.
Was darüber war das denn jetzt? Nee, ich habe nur gesehen Zone of Interest.
Okay, Anatomie eines Falls, wie heißt die, Sandra Hüller?
Nee, ja. Sandra Hüller.
Sandra Hüller, die ja auch schon in Requiem, den Film, den ich hier auch schon mal vorgestellt habe, irrsinnige Leistung abgeliefert hat, ne? Eine wunderbare, wirklich tolle, große Schauspielerin, finde ich.
Und mit Toni Erdmann auch schon mal bei der Oscarverleihung war.
Right. Und Requiem war ja auch nominiert, meine ich, ne? Also nicht sie, aber ich
glaube. Daran kann ich mich nicht erinnern.
Weiß nicht, das weiß ich meine nicht. Requiem wäre nominiert gewesen. Annie the Way, da fand ich auch, also ne, sie spielt toll, sie spielt großartig und ich finde den Film auch nicht boring, verstehe aber gleichzeitig wiederum den Oscar-Hype nicht. Wo ich mir denke, also ja, toller Film, tolle Leistung, aber Oscar-worthy, vielleicht bin ich auch, also vielleicht verbinde ich Oscar-Nominierungen zu sehr mit Anne Hathaway in Les Mis oder so, ne? Also dass dieses, ich löse mich komplett in meiner Rolle auf und ich krieche durch den Schlamm und ich nehme unfassbare Gewichtsab- oder Zunahme auf mich, um dieser Rolle gerecht zu werden oder so. Vielleicht verbinde ich das zu sehr damit. Vielleicht ist einfach gutes Schauspiel auch genug. Aber ich habe es auch wieder nicht so richtig verstanden. Aber der Film an sich ist ja ein guter Film.
Der Film an sich ist ein guter Film. Ich verstehe ehrlich gesagt den Regie-Oscar, also die Regie-Oscar-Nominierung dafür nicht so wirklich. Weil ich den jetzt von der erzählerischen, also was man als Regisseur wirklich beeinflussen kann, von den Bildern, vom erzählerischen und so weiter und so fort. Ich saß halt drin und dachte irgendwie so, ja, ich verstehe den Konflikt, ich fand die schauspielerische Leistung phänomenal. Hab mich ein bisschen darüber geärgert, dass ihr Filmsohn, also das Kind, den ich schauspielerisch auch absolut wahnsinnig fand, so ein bisschen untergeht neben Frau Hüller. Ich glaube, diese Oscar-Nominierung ist eine kombinierte Oscar-Nominierung für Anatomie eines Falls und Zone of Interest, weil sie in Zone of Interest wirklich Sachen macht, die ich so noch vorher nicht gesehen hatte.
Nicht
die
denn
ich
ernst? Was denn?
Die ich absolut bemerkenswert fand. Ich fand diese
Sie jetzt, nicht der Film.
Ja, diese gezielte Ignoranz.
Amy Sonnemann.
Mein Leben.
Und und ich fand auch die Bandbreite, die sie in diesen beiden Performances gezeigt hat. Und das Einzige, was ich an der Anatomie eines Falls wirklich sehr schön fand, ist, dass ihre Bisexualität einfach völlig kommentarlos nebenbei miterzählt wird. Das ist völlig egal.
Nee, bis der Staatsanwalt
kam. Aber der Staatsanwalt versucht es ja auch zu skandalisieren und es klappt nicht.
Ja, ja. Also call me old fashioned, aber diese Hausfrauengesichter, das kann ich mit dem Oscar einfach nicht zusammenbringen.
Die müsste schöner sein, um nominiert
zu werden. Also Anna Magnani war jetzt auch nicht die schönste.
Wow. Ja, aber ich brauche diesen Glamour, ich brauche den roten Teppich, ich brauche für Oscar, brauche ich dieses Hollywood-Spa. Das hat Sandra Hüller leider nicht für mich. Sandra Hüller ist für mich so eine bodenständige Arbeiterin im Bergwerk des Filmschaffens, aber eben im Bergwerk.
Und nicht Theater eigentlich. Ne?
Die ist so, die ist so Theater eher für mich, genau. Die kann bestimmt, weißt du, wenn du so ein Durchschnittsgesicht hast, und das hat sie, dann kannst du jede Rolle toll spielen, wenn du eine gute Schauspielerin bist. Und das ist sie.
I mean Bette Davis, baby.
Ja, so ein bisschen, genau. So ein Bette Davis-Gesicht war ja auch so, dass du alles da reinlesen kannst. Und das kannst du bei ihr auch. Das verstehe ich ja auch. Und sie hat das Talent, das denn auch mit der Rolle zu füllen. Verstehe ich auch. Aber interessant ist sie dafür dann für mich nicht. Das macht sie jetzt nicht zu einer...
Das sehe ich ganz anders.
Wie soll ich sagen? Ich also auch. Zu einer großen... Ikone oder so, nee, gar nicht. Also
die Oscars sollen ja nicht Beauty und Glamour belohnen, sondern halt Talent und schauspielerische Leistung.
Aber zu dem Oscar muss etwas, ein Sternstaub gehören, der eben andere Schauspieler nicht, die andere Schauspieler und Schauspielerinnen nicht haben,
aber die nochmal, das Bette heraushebt. Davis, also ich meine, du würdest doch jeden Oscar für Bette Davis feiern. Und die hatte ja nun auch, die war ja nun auch nicht schön.
Nee, aber die hatte doch irgendwie, Diva ist das falsche Wort, aber sie hatte doch irgendwie einen Sparkle.
Die hat die Travestie mitgespielt. Die hat sich halt die Frisuren und die Kleider angezogen.
Irgendwelche Sparkle, die ich bei Sandra Hüller eben gar nicht sehe. Ich finde, Sandra Hüller ist eben so eine, auch bei Sissi und ich und bei all ihren Rollen, die ist immer gut und auf den Punkt, aber die ist nicht, dass sie so eine, was auslöst in mir, dass ich sage, wow, deswegen gehe ich ins Kino. Hm. Das hat sie irgendwie nicht. Das ist so, ne, also es ist schwer zu erklären, aber dieses gewisse Funkeln.
Vielleicht eine Bissigkeit oder eine Attitüde, die das
Charakterisierung.
Ich finde diese Ostdeutsche.
Guck mal, Isabelle Huppert ist auch so ein Typ.
Aber die ist schön. Die ist
ja, aber die ist ja auch so eine, die du kannst so für alles besetzen. Die kann die Zicke sein, die Hausfrau, die Bankiersgattin. Die spielt das auch alles toll, aber.
Das sehe ich ganz anders. Ich finde diese ostdeutsche Gelassenheit, die sie auch in ihre Oscar-Kampagne mitgebracht hat, irgendwie sehr anrührend und bemerkenswert. Ich glaube, she doesn't have a chance in hell.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich freue mich für sie feiern. Und ich freue mich für die Nominierung. Wenn sie gewinnt, ist es ungefähr so wie der Oscar gewinnt für den englischen Patienten, also wo alle sicher waren, dass Lauren Bacall gewinnt und dann gewinnt sie halt nicht. Das ist dieses Jahr, ich finde...
Was glaubst du denn, wer ist eine sichere Kandidatin?
Also ich glaube, dass Emma Stone das im Sack hat, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist schon von der Leistung her schon, ist schon ein Argument.
Weil das ist einfach eine komplett
Wir reden über Poor Things
inzwischen,
liebes Publikum.
Und das ist einfach eine Performance, die ich so von ihr überhaupt nicht erwartet hatte, die einfach handwerklich absolut bemerkenswert ist. Und die bringt halt einen gewissen completely insane.
Ja.
Der Film ist absolut bemerkenswert. Ja. Sieht aus wie nichts anderes in diesem Jahr.
Ja.
Gut,
Tim Burton wird schreien, ne? Also,
ja. Naja, aber es ist ja auch nicht wirklich, Tim Burton. Die haben schon Choices getroffen, die für mich nichts mit Burton zu tun
Nebenbei, ich freue mich halt, wenn in Filmen völlig unerwartet Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet habe.
Ja.
Zum Beispiel, dass Hannah Schigula irgendwann irgendwie so
das war toll.
Und irgendwie 10 elegante Sätze sagen darf und dann wieder geht.
Ja.
Das fand ich schon bemerkenswert. Ich finde es auch bemerkenswert, dass ja auch diese Figur wieder bisexuell ist und das einfach so komplett miterzählt wird. Dass das auch eine, sag ich mal freundlich, europäische Auffassung von Nacktheit und Sexualität mitbringt, die da einfach so dann irgendwie
für den amerikanischen Film schon wild.
Ja, das ist für einen amerikanischen Film schon sehr wild. Und finde aber, also das ist, wenn ich mir von denen, die da jetzt nominiert sind als bester Film.
Nee, als beste Hauptdarstellerin.
Ja, aber er ist ja auch als bester Film nominiert.
Elf Nominations.
Und ich glaube, also entweder sie oder Lily Gladstone. Lily Gladstone.
Welche war das?
Killers of the Flower Moon. Also die erste Nominierung für eine Native American Schauspielerin.
Ah, okay.
Non-binary.
Non-binary ist sie nicht, aber sie ist halt die erste.
Wie non-binary ist sie nicht? Doch.
Ist sie non-binary? Ja. Das ist
also
mir
es gibt
dann,
ja
ist mir dann untergegangen.
Native Americans den Two-Spirit-Begriff. Ne, das
genau, das ist mir dann
sie sagt von sich, sie ist
das ist mir dann
als Schauspielerin.
Nein,
Die Rolle.
Als Person. Nein, als Frau.
Die Schauspielerin.
Also als Person.
Ah, alles klar.
So, das ist mir bisher untergegangen. Das ist eine neue Information. Ich fand, das ist aber auch eine, da geht es auch dann, fällt bei mir im Kopf dann immer schön das Wort Category Fraud, weil es ist eigentlich eine Nebenrolle und keine Hauptrolle und ich weiß nicht, ob das so passieren wird.
Vielleicht, ist das der, wo sie dann so Kräfte hat und dann...
Nee, wo Leonardo DiCaprio... Killers of
the Flower Moon, das ist mit der mit DiCaprio, der Scorsese mit DiCaprio.
3 Stunden
Das ist nicht das, wo sie dann am Ende irgendwie die Spirits zusammenruft und...
Das ist, ja, soweit habe ich ihn nicht geguckt, ich habe ausgeschaltet, weil...
Okay, so maybe I'm wrong.
Also ich wollte noch kurz sagen,
ich habe nur ein Flugzeug über die Schulter von jemand anderem Film neulich mitgeschaut.
Also ja, nee.
Das could have been
that one. Wenn das ein langer Flug war, dann war der das. Weil der Film dauert endlos. Also To Poor Thing, gebe ich Paul wirklich mit allem recht, was er gesagt hat, aber ich habe mich sehr gewundert, dass im Prinzip eine geistig beeinträchtigte Frau,
eine
geistig beeinträchtigte Frau, eine Frau, Körper mit einem Babygehirn.
Sie ist ein Baby im Körper einer Frau.
Ich hab den Film, aber das kann man doch nicht anders nennen, als sie ist nicht ihrem Alter entsprechend. Ja, sie entwickelt sich aber nicht sofort. Das dauert. Und ich wundere mich, dass jemand, der natürlich ist sie beeinträchtigt durch ihren Körper und durch ihr Babygehirn. Und die wird nun gefeiert für das, was sie sagt, weil das diese kindliche Ehrlichkeit und Unvoreingenommenheit und Offenheit und Kinder sagen, was sie denken und so weiter, das macht die ja alles. Mhm. Sie benimmt sich auch so wie ein Kind, sie nimmt sich ja, was sie will, deswegen hat sie keine Scheu vor sexuellen Geschichten und. Aber das hätte man ja auch mit einer, wie soll ich sagen, anders beeinträchtigten Schauspielerin, hätte man das gefilmt sozusagen mit einer beeinträchtigten Schauspielerin, dann wäre höchstwahrscheinlich der Skandal riesig gewesen.
Muss da kurz reingrätschen. Doch. Also ich muss jetzt kurz, also ja. Spoiler, Leute, ich verrate kurz, wie diese Figur entsteht, nämlich das ist ja diese Frankenstein-Geschichte, dass dieser wilde Doktor, Godwin irgendwas, den toten Körper einer Frau findet und sie hat ein Baby in sich. Die Frau ist tot, das Baby lebt noch. Das heißt, er nimmt das Gehirn des Babys und steckt es ihr in den Kopf. Und so erleben wir die Figur am Anfang des Filmes, wie sie wie ein Kind eben lernt. Aber sie ist ja nicht geistig beeinträchtigt, sondern sie ist eben ein Kind, das lernt, den Körper zu bewegen, das lernt Sprache zu benutzen, das lernt Triebkontrolle zu haben und das lernt sie relativ schnell. Und als sie dann die richtigen Stimulanzien bekommt durch Philosophie und durch Leute, die mit ihr reden, wie mit dem Erwachsenen und Sexualität und so, lernt sie ja dann rasant und ist am Ende eine durchaus, also eine sehr, sehr kluge, brillante
vollständig
Person,
emanzipierte Frau.
Vollständig emanzipiert,
so nicht gesehen.
Die klar gerade ausdenkt und spricht und Forderungen stellt und Medizin studiert und ne, all das. Das heißt, du würdest ja der Person, die du da besetzen wollen würdest, total Unrecht tun, indem du ne, dann sagst, ja, das ist jetzt aber das Level, auf dem das jetzt, also das wäre nicht die Rolle. Das,
ich verstehe auch nicht, was du meinst.
Ich komme die ganze Zeit nicht klar damit, dass sie eine Reise macht zur vollendeten Person. Das habe ich nicht gesehen in dem Film.
Also ich glaube, das bleibt emotional so ein bisschen eingeschränkt.
Dass sie eingeschränkt ist, ja,
emotional, genau. Emotional, aber nicht kognitiv.
Ich glaube, sie ist auch nicht emotional eingeschränkt, sondern das,
naja,
was...
Naja,
also sagen wir mal freundlich, sie benimmt... ich glaube auch nicht, dass sie einen Knall hat, sondern das, was meiner Meinung nach in dem Film erzählt wird, ist, dass sich eine Frau ganz und gar und von Anfang an nicht mit den Erwartungshaltungen, die ihr, weil sie eine Frau ist, angedacht werden.
Genau, weil sie da aber auch nicht reinsozialisiert worden ist.
Weil sie da nicht reinsozialisiert worden ist. Und zum Schluss benimmt sich die Figur einfach auf eine sehr, ich habe jetzt keinen anderen Begriff dafür, auf eine sehr maskuline Art, so wie Männer das tun.
Feministische Art.
So, ja. Sie ist halt komplett emanzipiert. Und ich glaube, so eine Frauenfigur gibt's im Kino nicht oft. Leider. Und das mag bei einigen Leuten dazu führen, dass sie sie dann angucken und nicht verstehen. Das ist fein, damit habe ich kein Problem. Aber ich fand es halt bemerkenswert, ganz davon abgesehen, ich möchte gerne einen dieser Hühnerhunde haben, die in dem Film vorkommen.
Nein, aber was für ein Shitstorm hätte es gegeben, wenn man das, also wie kann man das feiern, ohne daran zu denken, dass das doch eine Person mit Beeinträchtigung ist, die als Frankenstein-Monster sozusagen geboren wurde und daraus denn was ableiten für die Emanzipation der Frau.
Aber dann schau doch das so an, wie es gemeint ist, nämlich, dass es ein Kind ist, das lernt, sich zurechtzufinden und es dann am Ende des Films gelernt hat. Ja, dann ist es halt überhaupt nicht mit Beeinträchtigung, sondern einfach nur.
Sitzt sie da mit ihrer Wahlfamilie im Garten und hat ihren bösen Ehemann zur Ziege gemacht. Also das ist ja auch jetzt.
Ja, und studiert Medizin, übernimmt die Praxis des Vaters.
Also man müsste wirklich alles als Metapher sehen. Wenn man alles als Metapher sieht, dann geht es vielleicht.
Dieser ganze Film ist ein großes Märchen und eine einzige Metapher.
Ja, gut.
Aber es ist ja eine Coming-of-Age-Story am Ende und ne, da ist halt die Entwicklung auch implementiert. Also sie fängt bei.
Ja,
aber
es geht
dann
ja doch noch um ein Frankenstein-Monster.
Ja, ja.
Also es ist ja nicht so, dass ich darin eine Frau sehe.
Ich schon.
Aber dafür kann ja nun niemand was außer dir.
Ja, vielleicht sieht eine echte Frau das anders und würde sich wünschen, warum haben sie nicht die Geschichte von einer echten Frau erzählt, anstatt ein Frankenstein-Monster.
Sie also sie ist in dem Zusammenhang, wie sie da gezeigt wird, eine komplett echte Frau. Egal, let's agree to disagree.
Ja, ja.
Und Tatjana und ich reden jetzt kurz, weil Barbie den, glaube ich, nicht gesehen hat, über American Fiction.
Ich muss ganz kurz noch sagen, bei dem Film, I'm not mad that she's nominated, I'm not mad if she wins.
Ja,
so, ich auch. All den Filmen, die ich gesehen habe, war das der einzige, wo ich dachte, okay, den würde ich auch nochmal gucken.
Toll.
Ich hatte viel zu gucken, es war auch, Kamera war toll, der Soundtrack ist toll, ne, das ganze
Production Design.
Mega, haben alle toll gespielt, ja. Die Story ist gut. Also Regie war toll, ja.
So, wenn ich eine Voraussage treffen müsste, Lily Gladstone gewinnt und dann haben 10 Hollywood-Studios keine Ahnung, was sie mit dieser Darstellerin anfangen sollen.
Ja, das ist schwierig, ja.
Das ist meine Voraussage.
Naja, Oscar-Fluch sowieso, ne?
Mhm. Ja, aber es gibt ja, Emma Stone zum Beispiel hat ja einen Oscar gewonnen vor 5 Jahren.
Aber du weißt, ganz viele, die einen Oscar gewinnen, kriegen danach kein Angebot.
Die spielt schon richtig gut, die Rolle spielt sie gut, der Film ist unterhaltsam, also das ist ja alles nicht so, aber insgesamt habe ich irgendwie ein komisches Gefühl.
Also Tatjana und ich haben ja die 2 gleichen Lieblingsfilme von den 10 als besten Film nominierten.
Ist das so?
Glaube ich schon.
Ja.
Also
Das Schweinchen namens Babe
und wir beginnen mal mit American Fiction.
Ja.
Den ich sehr geliebt habe, eine Satire.
Ja.
Muss man dazu sagen über den amerikanischen Begriff davon, was es heißt, ein Afroamerikaner.
Ich geh mal kurz den Rest Wein holen.
Wir fangen an zu reden und Barbie verlässt das.
Naja, ist ja für mich nicht interessant.
Sie hat den Film ja nicht gesehen. Jeffrey Wright spielt einen literarischen Autor, der sehr gute Bücher schreibt und vom literarischen Establishment auch geschätzt wird, der aber noch nie einen richtig großen Erfolg hatte.
Parallel, man muss dazu sagen, er ist schwarz.
Er ist Afroamerikaner, aber auch der afroamerikanische Literaturbetrieb, die großen Erfolge, also die wunderbare Issa Rae spielt eine jüngere Autorin, die eigentlich genauso gebildet und aus dem Establishment kommt wie Wrights Figur das ist, und die aber einen Roman geschrieben hat, in dem weiße Leser ihre Klischees über das schwarze Leben in den USA wiederfinden können. Und Herr Wright ist davon so frustriert, dass er unter einem Pseudonym einen, wie er findet, furchtbaren Roman schreibt, sehr schnell, der all diese Klischees bedient und den dann plötzlich alle publizieren wollen und lesen wollen. Und
ist eine Aneinanderreihung von schwarzen Stereotypen und Klischees.
Das Buch.
Und das Buch. Und der Frust kommt ja daher, dass er als höhere, wie soll ich sagen, also mehr als Mittelklasse ist er ja, als Hochschulprofessor und so weiter. Die haben ja Geld und die Familie ist mit Ferienhaus am See und so weiter. Die sind ja gut aufgestellt. Das heißt, er ist reich und macht sich in seinem Elfenbeinturm, schreibt er seine Bücher, die keine Leser finden. Und er ärgert sich, dass nur die Bücher Leser finden, die diese Stereotype bedienen, und sagt sich, das kann ich euch 10-mal hinkotzen. Und schreibt dieses Buch in einer Nacht und das wird ein Erfolg. Das ist ja dieses Grunddilemma des Films. Genau. Und das ist ja eine Komödie. Es ist ja so witzig gemacht.
Es ist eine Satire, ja, die stellenweise wirklich schreiend komisch ist. Ja,
wirklich witzig.
Und die aber schreiend komisch ist auf eine Art, wo du auch erst lachst und dann schluckst. Weil es an einigen Stellen wirklich so ist, dass du denkst, ja, das ist so. Und das gilt ja für, also ich habe den geguckt und wahnsinnig genossen, weil ich das Buch hochintelligent fand, weil ich die Schauspieler alle brillant fand, weil ich es stellenweise wirklich zum Brüllen komisch fand, ohne dass es geistlos ist. Und dachte aber irgendwie so, das gilt ja nicht nur für diese Klischees, sondern wenn du jetzt mal guckst, was an queerer Literatur so Erfolg hat oder an queeren Sachbüchern.
Ja,
das
total.
Ist ja dann oft auch so, dass irgendwie, dass sich dann irgendwie Leute, die normalerweise nicht viel lesen, irgendwie für den Sommer auf das große Brüllerbuch einigen und ich dann da reingucke und denke, das ist wirklich total Panne und komplett flach und doof.
Also diese Marketingmechanismen, wie das heute funktioniert, einen Bestseller abzuliefern, das wird da so gnadenlos aufs Korn genommen.
Und erklärt.
Das ist schon genau so, wie es ist. Das ist wirklich brüllende Doofheit, wie alleine die weißen Verlagsfuzzis dargestellt werden, die sich einpinkeln, ob seines Stereotypen Scheißes,
den er da ablehnt. Ja, aber diese, also ich habe das natürlich alles sehr genossen, weil ja auch diese Rollen so besetzt sind, dass du weißt, dass die sind alle in on the joke und finden das alle gut. Also diese weiße Lektorin, die dieses Buch unbedingt verlegen will und mit der er dann am Telefon irgendwie super klischeehaft reden soll. Die Schauspielerin ist ja Itzak aus Hedwig.
Oh.
Und
Miriam Rose
oder wie heißt sie oder something? So. Und du siehst halt, dass die auch alle eine diebische Freude daran haben, das zu spielen.
Ja,
und
ja,
dass
die, sie das alles großartig finden. Die müssen Spaß gehabt haben. Die und, Tochter von Diana Ross in einer 5-Sekunden-Rolle.
Also
die haben schon gute Leute
das,
da.
Miriam Shore hieß sie.
Miriam Sorry. Shore, genau. Also nur, falls sich Leute fragen, woher sie dieses Gesicht kennen, das ist Itzak aus Hedwig. Das, was ich noch dazu sagen wollte, ist das Buch, es ist ja eine Literaturverfilmung und basiert auf dem Roman von Percival Everett. Percival Everett ist auch in seinen 60ern befindlicher afroamerikanischer Autor, der im meiner Meinung nach dieses Jahr den Pulitzerpreis gewinnen wird für seinen neuen Roman, der Jim heißt. Und Jim ist ein Retelling von Huckleberry Finn aus der Perspektive des afroamerikanischen Charakters.
Gut, gibt's das schon?
Das gibt es ab März, auch im Deutsch.
Gut.
Und ich kann das nur empfehlen, ich habe das schon gelesen, es ist ein ganz wunderbares Buch. Percival Everett ist auch ein ganz wunderbarer Autor, von dem es eine ganze Reihe von Sachen in Deutsch gibt, die ich alle empfehlen kann. Und wenn der durch den Film jetzt so ein bisschen mehr Hype kriegt, dann würde mich das sehr freuen. Der American Fiction kann auf Amazon Prime umsonst, also wenn man ein Prime-Abo hat, angeguckt werden. Und Tatjana und ich empfehlen den beide sehr.
Wir empfehlen ihn beide, aber ich muss auch sagen, er ist für einen Oscar-Film, also als bester Film fand ich ihn jetzt, ob er unbedingt, also das zeigt eben, dass es ein schwacher Jahrgang ist, finde ich, weil es ist eine gute schwarze Komödie im doppelten Wortsinne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage Meisterwerk.
Also ich fand es ein Meisterwerk, aber auch, weil ich mich immer freue, wenn Komödien und Satiren nominiert werden. Das ist selten.
Es ist selten, das stimmt. Vielleicht ist es ungewohnt.
Und ich fand das Buch bemerkenswert. Ich glaube auch, dass der dass der den Drehbuch-Oscar gewinnt. Ich würde mich auch freuen. Es
kratzt ja an allen relevanten Themen unserer Zeit insofern.
So, ja, aber auf eine Art und Weise, die halt nicht sagt, Issue-Film, sondern irgendwie.
Was wir nicht erwähnt haben, Demenz, Homosexualität, alles ist da ja mit drin.
Ne? Ja, und das Zeigen einer afroamerikanischen Mittelklasse, die sonst im Kino oder Fernsehen eigentlich selten vorkommt.
Ja, wenn nicht sogar einen Tick höher als Mittelklasse.
So.
So, den nächsten, den Barbie nicht gesehen hat?
Na, weiß ich nicht.
The Holdovers.
The Holdovers.
Hast du den gesehen?
Nein.
Okay, dann hast du den besten von allen, finde ich, verpasst.
Ich dachte, das ist Sex.
Nee, der beste ist, Sex ist ja kein Oscar-Film, leider. Sex komme ich später zu, der ist außer Konkurrenz für mich. Aber von den ganzen Oscar-Filmen, die als Best Picture mit nominiert sind, ist von Alexander Payne The Holdovers.
Zwei Lieblingen.
Genau, ich erzähle ein bisschen und du wirst dich mit einbringen, lieber Paul. Ich habe dazu geschrieben 2GG. Was heißt das denn? Achso, 2 Golden Globes für die beiden Hauptdarsteller. 2
Golden Girls.
Ja. Paul Giamatti kannte ich vorher nicht, so ein triefäugiges Schnurrbartgesicht.
Wunderbarer amerikanischer Charakterschauer, der auch in den meisten Filmen von Herrn Payne dabei
ganz
ist.
Ganz groß. So. Und die ich vom Sehen kannte, aber den Namen natürlich noch nie gehört habe, da war ein Joy Randolph, eine kräftige schwarze Schauspielerin, die bisher in Nebenrollen aufgefallen ist.
Und die viel gutes amerikanisches Fernsehen gemacht hat, aber im Kino bisher nicht weiter aufgefallen
ist. Genau. Also die Geschichte ist im Prinzip die 70er Jahre, Internat, abgeschobene Jugendliche.
Ostküste
und ein absoluter Hasslehrer, der griechische Geschichte und Linguistik oder was. Sie hassen ihn alle, er ist ein Arschloch, er ist ein gescheiterter, in seinem Job gefangener, verbitterter, früh gealterter
Hochschulprofessor. Ich habe gerade gedacht, du wolltest das mal gendern. Gescheiterter
Nee.
In.
Nee.
Nein.
Also er ist wirklich so der Prototyp, das geilt sich dran auf, die Schüler zu quälen, so nach dem Motto, und glaubt an seine altgriechischen Geschichten. Und hat den Kontakt zum normalen Leben komplett verloren. Und nun kommt also Weihnachtsferien und 4 Kinder werden nicht abgeholt. Und davon werden dann noch 3 durch ein begünstigtes Schicksal doch noch abgeholt. Und einer bleibt über. So, der Schauspieler übrigens ist kein Schauspieler, sondern ein Zwölftklässler, den sie beim Casting zufällig gefunden haben.
Der aber brillant ist.
Der ist brillant. Also wirklich so eine Entdeckung. Und der hasst natürlich seinen Lehrer, der Lehrer hasst ihn und die beiden bleiben über in diesem leeren Internat plus die geschätzte Schulköchin, das ist eben diese Divine Joy Randolph, die schlecht gelaunt und traurig, weil ihr Sohn gerade im Vietnamkrieg gefallen ist, die bleiben also über und müssen diese Weihnachtsferien miteinander verbringen. Und wie es so ist in solchen Filmen, die Außenseiter finden zusammen und am Ende gibt es eine Beziehung und eine freundschaftsähnliche, ja, wie soll ich sagen, also die Lehrer und Schüler kommen sich halt näher und die Köchin auch und man kriegt dieses warme Gefühl beim Gucken. Wie schön, dass der Film sich in diese Richtung entwickelt. Hätte auch alles richtig schief gehen können.
Und er ist auf diese Art und Weise einfach zutiefst altmodisch, aber auf eine sehr, sehr gute Art.
Er ist auch toll gedreht. Er ist total in dieser 70er-Ästhetik. Es ist so wie Harold and Maude. Also die Farben und die ganzen, die Ausstattung und so. Alles ist so wirklich 70er Jahre im Schnee. In so einem fiesen Internat und wie die so ihre, es ist ja kein Roadmovie, aber wie sie so auf ihren, in ihrem täglichen Miteinander sich näher kommen und sich kennenlernen und die Defizite des anderen nicht nur erfahren, sondern nicht ausspielen gegeneinander, sondern Verständnis dafür lernen. Das ist schon so ein Film, wo man wirklich beseelt ist, wenn man den zu Ende geguckt hat.
Ja,
und
das ist natürlich in der zweiten Hälfte auch ein Roadmovie. Also sie gehen auf eine kurze Reise nach Boston, was für mich natürlich immer sehr schön ist, weil ich dann immer...
Du erkennst was wieder.
Ich habe da viel wiedererkannt. Und weil diese 3 Schauspieler, also Frau Randolph kann in, ich sage jetzt mal, einer knappen Stunde, die sie in dem Film zu sehen ist, wirklich alles zeigen, was man als Schauspielerin so zeigen will. Die ist herzzerreißend, die ist zum Schreien komisch.
Die hat die so ein Gesicht, ne?
Also das ist jetzt meine relativ, also ich glaube, die Voraussage ist bombensicher.
Ja.
Madame ist für den besten Nebendarstellerinnen-Oscar nominiert und wird den auch bekommen, weil sie alles gewonnen hat, was man in diesem Jahr gewinnen konnte für diese Rolle, auch ganz zu Recht. The Holdovers ist so, ich würde jetzt sagen 2:10 oder irgendwie sowas und an keiner Stelle zu lang, an keiner Stelle geschwätzig, an keiner Stelle hast du das Gefühl, da wusste jemand nicht und hat irgendwie so und den kann man wirklich gucken, das kann man.
Ohne Karaoke-Szene, wo sie plötzlich singen müssen, wie das heutzutage immer so gerne gezeigt wird, ist wirklich super, also man ist die ganze Zeit dabei, du hast vollkommen recht.
Man ist die ganze Zeit dabei und weil wir ja immer auf der Suche danach sind, ein schöner Weihnachtsfilm für
ein
dieses
Ein schöner
Jahr.
Weihnachtsfilm. So. Und weißt du, was Barbie gerade macht? Barbie spielt Karten auf ihrem Handy, während wir hier reden. Kannst du dir das bitte vorstellen?
Kann ich mir total gut vorstellen.
Nicht dein Ernst, pack das Handy weg.
Barbie darf machen, was sie will.
Also wenn Barbie ist schon langweilig, ne?
So, dann kommen dann wir jetzt zu einem weiteren Film, den Barbie nicht gesehen hat, Past Lives. Past Lives ist
Habe ich auch nicht gesehen.
Past Lives ist mein Lieblingsfilm aus diesem Jahr.
Nein.
Das ist so eine amerikanisch
so schlimm, Barbie, so schlimm.
I'm okay with that.
Eine amerikanisch-asiatische Liebesgeschichte, von der wunderbaren und für viele queere Highlights verantwortliche Christine Vachon produziert worden ist.
Natürlich. Wer ist das?
Die hat unter anderem die Brandon Tina Story gemacht. Die hat unter anderem viel von Todd Haynes produziert.
Also Names,
die
ist, Names, Names.
Die ist eine große lesbische Produzentin für Independent-Sachen. Und Past Lives fand ich einfach hinreißend bemerkenswert und der hat mir ein ganz und gar warmes Gefühl gemacht. Das ist sehr schön. Es ist eine Geschichte darüber, wie sich eine Liebe, die es eventuell mal geben hätte können, in jungen Jahren, 20 Jahre später wieder begegnet und was dann passiert. Es geht die ganze Zeit um verpasste Chancen. Und
das finde ich immer schön.
Und das ist sehr
anrührend. Ist ja mein Leben.
Ja. Genau, und das ist sehr anrührend. Die
Autobiografie-Titel wieder mal.
Total.
Die Hauptdarstellerin ist die wunderbare Greta Lee, die das auch ganz hinreißend macht. Und den kann ich einfach nur empfehlen. Den kann man auch auf Amazon gucken, wenn man das will. Und der wird nichts gewinnen, glaube ich, ganz einfach, weil der nicht genug Hype hatte. Das ist eine Independent-Produktion, die hatten halt kein Geld für eine wirklich breite Kampagne. Aber Frau Lee wird jetzt, glaube ich, sehr viel breiter eingesetzt werden, was immer schön ist. Ich wollte noch sagen...
Glaubt ihr denn, dass die Tatsache, dass Carey Mulligan jetzt überall so präsent ist, darauf zurückzuführen ist, dass sie bei Promising Young Woman so abgeliefert hat? Weil vorher war die ja, ich habe die ja vorher nicht so mitbekommen.
Also
die, man kannte die, aber...
Ja, also Frau Mulligan war ja...
Ist das eigentlich auch so ein Gesicht, was dich stört bei den Oscars?
Ist das die von Will and Grace?
Nein.
Nee.
Carey Mulligan, nein?
Wer ist das?
Carey Mulligan ist die
also
Frau
die
aus
Frau
Maestro.
Von Maestro. Die Ehefrau.
Ach so, ja, nee. Ja, das ist auch so ein ja.
Also
die hat mich nicht gestört.
Also Frau Mulligan sollte für diesen Film nicht gewinnen, das fände ich nicht schön. Frau Mulligan wäre... Meiner Meinung nach hätte sie für Promising Young Woman gewinnen sollen. Hm. Ist ja im, sagen wir mal, Hype-Film dieses Jahres auch drin. In Saltburn hat sie so eine kleine crazy Nebenrolle.
Ach stimmt, sie ist die verrückte Besucherin.
Genau, sie ist die verrückte Besucherin. Und Frau Mulligan ist irgendwann mal dran. Es ist jetzt auch schon, ich glaube, ihre dritte oder vierte Oscar-Nominierung.
Naja, Glenn Close.
Sie war ja für ein ja, ich weiß, aber wir können jetzt nicht alles mit Glenn Close verbringen. Sonst wären wir irgendwann sehr traurig. Ich kann immer nur wieder darauf hinweisen, dass der von mir heißgeliebte Filmkomponist Thomas Newman schon 16 Mal für den Oscar nominiert war, ohne ihn ein einziges Mal zu gewinnen. Also
Hans Zimmer ist wirklich so. Ein Bitch.
Ja, und das war immer Hans Zimmer oder John Williams, gegen den er dann verloren hat. Und es war, also das heißt dann nicht besonders viel. Frau Mulligan hat ein gutes Jahr, aber jetzt kein Promising Young Woman Jahr. Also das ist und Saltburn ist fun und ich habe den gerne.
Let's talk about Saltburn.
Und der ist fun und ich habe den gerne geguckt, aber dachte auch irgendwie so, Frau Fennel, was haben sie denn da gemacht?
Weißt so, du, call me oberflächlich.
Ja, we all do.
Wenn der Hauptdarsteller aussieht wie ein kleiner Zwerg aus Herr der Ringe, dann ist das für mich schon nicht mehr sexy.
Okay.
Der also hat so ein Knittergesicht.
Nennen wir dich wirklich oberflächlich?
Ja.
Barry Keoghan.
Ja.
Also, ich finde die kleine Lesbe, die den Hauptdarsteller spielt, ja. Toll. Ich fand das ja toll, dass der bei der, wo fing es denn an? Also als die Award-Season anfing, war er auf irgendeinem Red Carpet und alle waren halt so, okay, she's giving lesbian. Und honestly, wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr entsehen. Es sieht wirklich
genauso
aus. Und es ist toll.
Ja.
Und ich feiere es total. Ist meiner Ignoranz auch zu schulden und meiner Faulheit, dass ich mich jetzt ganz oft vor Filmen, bevor ich sie schaue, gar nicht drüber informiere, was da passiert.
Was ich
und
total richtig
mir nichts
gut
anhöre, ja, sondern mich reinsetze und nichts weiß. Und das war bei Saltburn auch so. Und ich hatte natürlich einen Trailer gesehen und ich hatte so ein bisschen natürlich Promo-Zeug gesehen. Und ich hatte eine andere Geschichte im Kopf und dachte, sie erzählen mal wieder, dass irgendwie eine reiche, schlimme Menschen bringen irgendwie den wenig privilegierten Jungen nach Hause und dann sind die halt ganz schlimm und tun dem Kleinen furchtbare Dinge an und am Ende irgendwie ist dann zerstört das Leben mehr und die ziehen ihre Wege. Und dass das nicht so war, fand ich sehr erfrischend. Und fand auch, ich mag es halt sehr, sehr gerne mittlerweile, wenn nicht eindimensionale Charaktere gezeigt, geschrieben werden und gezeigt werden und inszeniert werden. Und das war halt bei ihm auch so, ne, dass man die Hälfte der Zeit bist du ja irgendwie, oh mein Gott, wie furchtbar bist du? Und die andere Hälfte bist du, yes, more. Kill them all, take it all. Also das habe ich sehr genossen.
Ja.
So, und ich fand, also es war das für mich der krasseste Film des Jahres? Nein, auf keinen Fall. Ich habe natürlich schon ganz andere Sachen gesehen, aber ich fand den sehr erfrischend.
Unterhaltsam und war er
sehr auf jeden gerne Fall, gesehen.
Ja. Ich hätte bloß und einen hübscheren Hauptdarsteller gewünscht.
Ich mochte aber auch
dafür
das,
hast du doch,
ich mochte
dafür
auch
hast
das,
du doch den Ilardi, also
ja, der Jacob Elordi. Ja, nee, und ich finde es auch nett, dass er am Ende so da mit seinem dicken Schwanz irgendwie durch die Wohnung tanzt und zu Murder on the Dance Floor, also durch die
und
Wohnung.
Und vorher mal ein Grab.
Das Grabficken war schon gut.
Was er hat sich das ja ausgedacht.
So,
er hat ja gesagt, ich hätte gerne ein Closed Set und ich möchte das improvisieren und sie haben ihn gelassen.
Ja,
und
das ist
ein
super
Film. Ja. I love that for him.
Ja.
So.
Und ich finde diese Metapher irgendwie, finde ich so geil, ich könnte ein Badewasser saufen, dass man das mal so direkt
Been
sieht.
There.
Irgendwie so.
Hast du?
Also ich habe kein Badewasser gesoffen, aber ich habe andere Dinge getan, die ich jetzt hier nicht erzählen will.
Kamdamm des Jahres 1998 bis 2018 geworden bist, wissen wir.
Nein, ich habe auch ohne, also ich möchte hier nicht ins Detail gehen, aber ich habe durchaus Dinge gemacht und ich habe an Dingen gerochen.
Du möchtest
gerochen,
ins Detail gehen, aber du bist gut erzeugt.
Habe an Dingen gerochen oder ne, Dinge
also
mir,
liebe Filmproduzenten,
mir unter Nagel gerissen, die ich nicht hätte haben sollen, Internatsleben high, einfach ne, aus Verehrung, die nicht sein darf und Begehren, das nicht sein darf. It dare not speak its name. Also da habe ich durchaus Momente gehabt, wo ich dachte, hi girl, I feel you. So, und das fand ich einfach gut. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich
das habe ich gerne
fand
geschaut. Und ich habe ehrlich gesagt momentan viel mehr Spaß mit Sachen auf Netflix gehabt oder mit Serien vor allem gehabt, als jetzt bei dieser Oscar-Vorbereitung.
Ja,
also ich habe wirklich... Also ich meine, Griselda, wie großartig war Griselda, wie großartig waren andere Serien, die man jetzt so gucken kann, die irgendwie mich mehr bewegt haben und die ich geiler fand als das.
Ja, sorry. Aber das ist eben, wie soll ich sagen, das ist immer so bei den Oscar-Filmen. Das ist nicht der eigene Geschmack, sondern das ist das, worauf sich wie viel tausend Menschen, die abstimmen, darauf einigen die sich und wir sehen dann das Resultat einer Vorwahl sozusagen.
Ja, und 70% davon sind weiße heterosexuelle Cis-Männer. Das
und
ist
das kann nicht eins zu eins passen.
Nein.
Also das ist zum Beispiel, wie, wenn ich jetzt überleiten darf zu meinem Film des Jahres bisher oder zu meinen zwei Filmen des Jahres.
Please do.
Ich habe ja auf der Berlinale einen Film mir ausgewählt, der hieß Sex und der andere, der hieß Super Sex. Und zwar nur wegen des Titels. Und
warst du mit Super Sex da?
Und der eine war erwartbar flach und der andere war Super eine
war
Überraschung.
Flach?
Ja, Super Sex ist eine Serie über Rocco Siffredi, die jetzt auch auf Netflix
läuft.
Kannst
kaum erwarten.
Und wenn du wissen willst, was passiert mit einem jungen Mann, der einen 24 Zentimeter Penis hat und in seiner Jugend hypersexualisiert dadurch durch eine Großstadt streift und in sowas
total
wie einem
gestörtes Verhältnis zu Frauen hat.
Und der dann in sowas wie einem KitKat-Club landet, dann kannst du einerseits auf Grindr in Berlin gehen und du triffst 10 davon. Mhm. Oder du guckst es dir im Kino an, was denn daraus wurde, ist Rocco Siffredi. Also kaputte Jugend, kaputtes Elternhaus, Bruder Zuhälter, er ein Riesenschwanz, er wird Pornostar. Mhm. Das ist die ganze Geschichte. Mehr ist es nicht. Das Tolle ist, dass der Hauptdarsteller wirklich so aussieht wie Rocco Siffredi und ich finde Rocco Siffredi attraktiv als Mann. Ich finde das Gesicht toll. Also der ist für mich so ein
sehr Hübscher. Sehr viele einsame Stunden mit Rocco Siffredi.
Ja, der ist
super sexy. Verstehe ich nicht, weil ich finde Rocco Siffredi Friedis Gesicht sieht aus wie ein eingedrückter Sofakissen.
Oh, ich könnte aber, total. Also das ist ja genau mein Typ. So Rocco Siffredi ist super. Aber gut, lange Rede. Ich habe ja auch mal mit dem gedreht und so weiter. Aber das ist schon ewig
ein
her.
Ein Porno?
Ich habe einen Porno von ihm dokumentiert für Wahre Liebe. Aber das ist wirklich lange her. Da war er aber so süß und so hübsch. Und inzwischen ist es ja so ein Crack-Wrack. Ja, egal. Also diese Serie kann man sich angucken, ist aber nichts Besonderes. Und Sex ist nun wiederum der Film, da muss jetzt gleich, wie heißt du nochmal?
Paul heißt sie.
Paul, mir assistieren.
Famous in my living room.
Ja. Ein norwegischer Film. Also schon alleine, ich gucke natürlich nie norwegische
Haltet
Filme.
Haltet die Pressen an, ein norwegischer ein Film. Norwegischer Tatjana hat es gesagt,
aus dem Jahre
die
Sensation 2024. Des Jahres. Über zwei heterosexuelle Mitvierziger, die schon aussehen wie Sandra Hüller, also völlige Durchschnittsgesichter, gar nichts. Ne? In diesen Gesichtern ist gar nichts. Sie haben kein Charisma, die haben gar nichts, die sind Schornsteinfeger. Die sind
also
Mitte
ein Mann,
40.
Der aussieht wie Sandra Hüller, ist ungefähr die Hauptrolle in Saltburn.
You stop it now.
Die sind also sitzen im Prinzip nach ihrem Dienst am Schornstein, sitzen sie in ihrem Betriebsbüro und unterhalten sich wie immer nach jedem Tag. Wehe, du spielst jetzt weiter Solitär.
Nein.
Die sitzen also in ihrem Kabuff und bei der Flasche Bier nach Feierabend, wie das so
in
ist, bei heterosexuell Oslo, langweilig, so.
Chaos Mickey.
Und erzählen sich Geschichten, wie immer, so Smalltalk-Geschichten. Und da sagt der eine, so ein Schnauzbart, sagt zu dem so, Mensch, heute Nacht habe ich einen komischen Traum gehabt. Ich war irgendwie so, ich weiß gar nicht, war ich eine Frau oder nicht. Auf jeden Fall kam David Bowie rein und der hat mich angeguckt, als wäre ich eine begehrenswerte Frau. Und das fand ich irgendwie geil. Und der andere guckt erstmal so gar nicht und trinkt einen Schluck Bier und sagt, ja, also das ist ja witzig, weil gestern, da war ich bei so einem Kunden und der hat sich plötzlich an den Schwanz gegriffen und hat mich angemacht, ob ich mit ihm Sex haben will. Und dann bin ich gegangen und so nach 20 Metern habe ich mir gedacht, ach, warum eigentlich nicht? Bin umgedreht und habe mich von dem beschlafen.
Mummy's done an edible, ich kann mich so wiederholen.
Und der mit dem Schnauzbart trinkt auch nur einen Schluck Bier und sagt, ach. Und was jetzt? Ja, und dann entwickelt sich eben eine Geschichte über 2 Stunden, wie diese beiden völlig von Homosexualität entferntest lebenden heterosexuellen Familienväter in Beziehung, wie die damit umgehen, dass sie plötzlich entweder anders wahrgenommen wurden im Traum oder in Wirklichkeit einfach spontan auf so einen Geschlechtsverkehr sich eingelassen haben, was das mit denen macht in ihrem eigenen Kopf und in der Betrachtung ihres Umfelds. Und das Umfeld ist natürlich zum Beispiel bei dem, der sich hat beschlafen lassen, die Ehefrau. Und dann sagt er, nein, natürlich erzähle ich das nicht zu Hause. Warum soll ich das erzählen? Es war einmal und das habe ich jetzt erlebt und gut ist, ich bin ja nicht schwul. Und der andere so, ich würde es vielleicht erzählen und so. Und dann kommt er nach Hause und erzählt das eben seiner Frau. Übrigens, also nicht, dass du denkst, das hat irgendwelche Auswirkungen, aber ich wollte nur sagen, so. Und die Frau bricht zusammen, sagt, was? Du hast dein Glied einen anderen sehen lassen und du hast doch das Gesicht beim Orgasmus, was nur ich sehen darf und in unserer Ehe und so. Und es wird so toll. Es ist nur Dialog. Der ganze Film besteht nur aus, also das könntest du sofort im Theater spielen.
Es ist ein bisschen Kammerspiel.
Nur Kammerspiel.
Anal, banal.
Und sie diskutieren eben. Es entwickelt sich eben auch mit seinem Sohn und mit allen, wird dieses ganze Thema so riesengroß und es wird immer aber ausdiskutiert. Es wird nie Türen geschlagen und ich verlasse dich, sondern es wird immer wieder versucht, eine Position zu finden zu diesem offene Ehe, nicht offene Ehe oder habe ich meine weibliche Seite verdrängt und ist die in mir und will der Traum mir sagen, ich muss jetzt irgendwie trans werden oder was auch immer. All das wird diskutiert mit Kollegen oder mit Frauen oder mit Kindern und so. Und das Besondere, das ist schon mal sehr unterhaltsam und manchmal auch so lustig. Also ich habe wirklich gekreischt. Und das Besondere, und das ist jetzt mein Abschluss, weil dann ist Paul dran.
Please do.
Was ich so besonders toll finde, ist, dass das ja Themen sind, die uns als Queer-Personen seit Jahren begleiten. Das ist ja was in unserer Realität gegenwärtig ist. Und das kommt jetzt an.
Heterosexuelle Chancenschicht.
Ja, genau, bei unteren Mittelschicht, Heterosexualität, die sehen sich jetzt mit solchen Fragen konfrontiert und bringen das ins Mainstream-Kino und das fand ich sensationell. Es hat mich richtig gut gefallen. So.
Hat mich richtig gut gefallen.
Hat mich richtig begeistert.
Danke, Tatjana.
Ja.
Willst du jetzt auch noch was erzählen?
Ich würde sagen, wir kommen damit zu Nayad. Also irgendwie, ich habe Sex auch gesehen. Ich fand den ein bisschen wortlastig. Aber irgendwie das Prinzip beim Film ist ja so ein bisschen show me, don't tell me und ja. Es wurde mir halt alles erzählt. Ja. Und ich fand das so ein bisschen wortlastig.
Aber Szenen einer Ehe von Ingmar Bergman war nicht anders.
Szenen einer Ehe ist auch ungefähr 45 Jahre alt.
Ja, eben. So. Das ist so eine Tradition des nordischen Erzählens.
You heard it first.
You heard it first. Tradition des nordischen Erzählens. Es wird gesammelt, bis der Mund trocken ist.
Das hat mich gut gefallen.
Das hat mich gut gefallen, aber so richtig gut gefallen. Nayad wiederum ist eine Geschichte darüber, wie zwei alte Lesben, also eine alte Lesbe von Miami nach Kuba schwimmt.
Ja, was?
Who does what does?
As one does, oder was von Kuba nach Miami, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls Diane Nayad, die von der wunderbaren Annette Bening gespielt wird, tut das in dem Film. Judy Foster spielt ihre beste lesbische Freundin. Die beiden sind auch für Oscars nominiert. Es ist das erste Mal in der Oscar-Geschichte, dass zwei Frauen für zwei lesbische Rollen für Darstellerinnenpreise nominiert sind. Das ist erstmal bemerkenswert. Es ist auch bemerkenswert, dass es ein riesiger und auch nicht billiger Mainstream-Film ist, der auf Netflix läuft, in dem zwei absolute Spitzenschauspielerinnen zwei lesbische Rollen spielen, die Hauptrollen in diesem Film sind. Das ist bemerkenswert. Es ist ein klassischer, dem europäischen Kino sehr fremdes amerikanisches Sportmovie, würde ich jetzt sagen. Also
es gehört nicht zur norwegischen Erzählweise.
Nee, es gehört nicht zur skandinavischen Erzählweise. Es hat mir trotzdem sehr gut gefallen.
Mich.
So, ich habe mich mit Absicht berichtigt.
Mann.
Ich hoffe, dass Frau also wenn Frau Randolph es nicht wird, hoffe ich, dass Frau Foster ihren dritten Oscar gewinnt für diesen Film. Das fände ich sehr gelungen.
Ist sie so gut da drin?
Ich fand sie sehr gut. Ich finde aber, sie ist, wenn man mal sehen will, was Frau Foster alles kann, schauspielerisch kann man sich auch
Contact
Nein, nicht Contact anschauen, so gut wie Katja nicht, sondern vierte Staffel von True Detective, wo sie drin ist, wo sie eine heterosexuelle Frau spielt, die auch sehr offen heterosexuell ist und sich schon in der zweiten Folge von einem Mann auf einem Sekretär durchballern lässt. Also die aber eine alles kontrollierende Kommissarin ist und eine Bitch. Und das macht Frau Foster auch sehr schön. Und es kann
Die Serien dieses Jahr sind spannender als die Filme.
Und es kann durchaus sein, dass sie aus der Kombination dafür nochmal Oscars gekriegt, aber ich, wie gesagt, ich glaube, dass Frau Randolph es sein wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn Frau Bening für Nayad den Oscar gewinnen würde, weil sie das schon lange verdient hat.
Ja, das stimmt.
Und weil sie jetzt auch in einem Alter ist, wo man denkt, das ist jetzt vielleicht nicht mehr regelmäßig so, dass die Frau da vorne sitzt und für Oscars nominiert ist. War sie auch seit 20 Jahren nicht.
Irgendwann gibt es dann den fürs Lebenswerk, oder heißt, hat sie noch 20 Jahre?
Ja, den fürs Lebenswerk. Also erstmal kriegt Glenn Close den fürs Lebenswerk.
Wer?
Glenn Close.
Ja.
Kriegt den fürs Lebenswerk, weil das wird dann auch irgendwann mal so.
My ass.
Und Ich habe Night sehr gerne geguckt, kann den nur empfehlen. Das ist auch schön unterhaltsam. Das ist jetzt nichts, woran man danach noch monatelang denkt.
Ich denke, die schwimmt dann nur durchs Meer.
Deswegen nein, die schwimmt da nicht nur durchs Meer.
Okay.
Sondern es ist schon unterhaltsam, dass diese Figur schon in den ersten 10 Minuten so etabliert wird, dass sie versucht zu flirten und dabei die ganze Zeit nur über sich selbst redet. Das wird schon sehr deutlich gezeigt. Diese Figur hat auch ein komplett narzisstisches Trauma und gibt sich die nächsten 2 Stunden auch nicht. Es ist keine durchaus hundertprozentig sympathische Figur, aber Frau Benning macht das so, dass diese Figur sehr sympathisch ist. Frau Benning ist ja nicht nur im Kino, sondern auch außerhalb des Kinos eine wichtige Supporterin der LGBTQ-Community, auch weil sie selber ein Transkind hat, für das sie regelmäßig in die Bresche springt. Das sei ja alles gegönnt, deswegen würde mich das freuen, wenn das so ist. Wenn es nicht so ist, ist es auch in Ordnung. Aber auch Nayet kann man auf Netflix gucken und der lohnt sich. So.
Super.
Und
hat dich gut gefallen.
Hat mich wirklich gut gefallen.
Schön.
War schön gewesen.
War schön gewesen.
Und worauf freuen wir uns, was noch nicht angelaufen ist?
Also dritte Staffel Hacks ist
ja
in den Startlöchern. Die sind jetzt gerade auf Promotour. Da freuen wir uns sehr. Ich habe heute den ersten Trailer gesehen, den gestern. Und das verspricht alles wieder ganz toll zu werden. Ich freue mich sehr. Nachdem ich ja lange allen erzählt habe, die erste Staffel gesehen haben, ja, es gibt ja leider keine zweite, weil es discontinued worden ist, gecancelt worden ist. Und das war ja irgendwie auch so. Aber nein, zweite Staffel ist in Amerika schon durch. Ich habe sie komplett gesehen.
Ist auch in Deutschland auch schon gut. Durch.
Also. Stimmt, gibt's auf RTL Plus oder auf Wow, ja, auf oder wie das heißt. Kann man hier jetzt auch schon schauen und ja, ist toll.
Ist auch toll.
Wir freuen uns einfach, Jean Smart. Die andere wird mir immer unsympathischer, aber es liegt an der Rolle, nicht an der Schauspielerin.
Und
Jean Smart ist einfach großartig.
Eine non-binäre Person, auch im wahren Leben.
Gut.
So. Und
macht sie mir nicht sympathischer. Die Rolle.
Ja, die Rolle.
Die Rolle ist scheiße.
Aber Jean Smart ist halt irgendwie, dass man die ganze Zeit denkt, yes, baby, do that, do that, do more of that.
More. Ja. More wigs. Ja, dann großartig. So, haben wir irgendwas vergessen?
Nö, ich überlege gerade, worauf ich mich noch freue, aber ich habe jetzt gar nichts.
Genau, worauf freust
groß,
du dich?
Nee.
Also ich freue mich jetzt erstmal auf den zweiten Teil von Dune, den ich noch nicht gesehen habe. Das mögen einige Leute Panne finden, ich finde den gut. Mhm. Und
ja, vor allem, weil ja alle gesagt haben, der erste ist eigentlich nur die Vorbereitung für den zweiten. Also
das ist auch so.
Gut, jetzt, dann geht's jetzt endlich los.
Geht auch nahtlos ineinander.
I haven't seen it.
Ich freue mich ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß, aber ich
kann noch nicht. Doch, weil wir darüber noch nicht geredet haben. Im letzten Filmjahr, auch im laufenden Filmjahr, darüber, dass Superhelden und Superheldinnenfilme mal so richtig ordentlich abkacken. Und,
ja, das finde ich auch gut. Wusstet ihr das mit Spider-Man?
Das vielleicht irgendwann mal aufhört. Was denn genau?
Mir der wurde erzählt. Spinne,
oder was?
Nee. Der Witz hat mich richtig gut gefallen, Tatjana. Nee, ich glaube, Sony hat Spider-Man gekauft, die Figur und das Franchise, also das alles um Spider-Man herum. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber irgendeine große Filmfirma hat Spider-Man gekauft. Mhm. Und das ganze andere Marvel-Universe gehört jemand anderem. Und die Marvel. Müssen aber Spider-Man, damit sie Spider-Man behalten dürfen, müssen sie, ich glaube, jedes Jahr einen Film raushauen. So ist die Regel. Und ansonsten müssen sie gehen die Rechte wieder zurück. Das heißt, sie müssen jedes Jahr einen Film produzieren, auch wenn der scheiße ist. Korrigiert mich, wenn es falsch ist, hat mir jemand erzählt und ich fand
die Info auch
nur lustig. Und deswegen produzieren die, weil sie halt mit dem ganzen anderen Dreck so viel mehr Geld verdienen, weil die Figur Spider-Man die Rechte zu haben, dir so viel Geld abwirft, drücken die jedes Jahr jetzt einen Scheißfilm raus. Denen ist eigentlich egal, ob der gut ist oder nicht.
So was schlimm.
Vieles erklärt.
Ja.
So. Und ne, die verdienen halt an dem Rest einfach weiter und denen ist einfach egal, was mit der Filmfigur passiert quasi. Was halt so viel erklärt. Ja, wenn man sich das anschaut, denkt man so, okay, now it makes sense.
Die letzte Katastrophe aus diesem Hause war ja Madame Web. Ja. Und Madame Web war ja, also Madame
Web
war einer dieser Filme, wo ich drin saß, wie auch schon in den Ficky-Ficky-Filmen und dachte, das hat Dakota Johnson nicht verdient. Die ist eine viel bessere Schauspielerin als das hier.
Meine liebste Pressemitteilung zu, oder die liebste Headline zu Madame Web war, Glauben Sie nicht, was, wenn Ihre Freunde Ihnen sagen, dass Madame Web ein furchtbarer Film ist, es ist noch viel schlimmer.
Nee, meine
ich, Dakota Johnson, honestly, in den Interviews, ich hätte den Film nicht geschaut, ich würde nicht reingehen. Die hat anscheinend, als sie den Vertrag unterschrieben hat, war das Drehbuch noch ein komplett anderes und es hat sich im Laufe des Drehs immer weiter verändert und am Ende haben sie halt einen Film gemacht, den, wo sie halt sagen würde, hätte ich nie unterschrieben.
Wow. Naja, das Schönste, also offensichtlich hat sie gute PR-Verträge unterschrieben, egal was sie sonst für Verträge unterschrieben hat, weil sich in der Promo für den Film hinzusetzen und auf die Frage, what's the best thing about the movie, die Antwort zu geben, I really was happy that the check cleared. Ist irgendwie so, also da kannst du auch gleich sagen, irgendwie, der Film ist richtig scheiße, gehen Sie da bitte nicht rein.
Also wie gut, wenn die ganzen Filme jetzt ein bisschen nachlassen, wenn das jetzt also, nicht mehr so dominiert. Das
ich glaube,
ist schon sehr gut.
Die müssen, entweder müssen sie irgendwann sagen, okay, die Leute haben es jetzt mitbekommen, dass es wirklich scheißegal ist und wir kriegen jetzt auch keine guten Schauspieler mehr dafür und es ist einfach, we're hemorrhaging money into something that's not giving us anything. Oder, also ne, und wir ändern jetzt was, wir geben uns jetzt wieder Mühe oder sie sagen halt einfach weiter, scheiß, ist uns scheißegal, jetzt von jetzt an straight to DVD, fuck it.
Aber die also das geht bei den Produktionskosten halt nur sehr schwer, weil die kombinierten Marvel-Filme aus dem letzten Jahr, nur aus diesem einen Jahr, haben 800 Millionen Dollar verloren. Also das ist halt so ein Betrag, den du nicht mal kurz abschreibst oder irgendwie sowas, sondern wo du dir wirklich die Frage stellst, what the fuck's going on? Aber die Frage ist auch, also wenn mich Marvel jetzt zwingen will, mir irgendwie 10 Filme und 6 Serien pro Jahr anzugucken, dann möchte ich das nicht.
Aber das ist das Ding.
Ja.
Das ist das Ding. Ich habe Freunde, die durchaus in diesem Marvel-Universum unterwegs sind und das lieben. Und dann kam ja dieser eine Multiverse-Film raus, wo sie alle reingerannt sind. Und dann meinte ich, soll ich da mit? Und meinten die schon, nee, eigentlich nicht, weil du musst das, das und das und das und das gesehen haben, um diesen Film, damit der Sinn für dich macht. Und dann denke ich schon, wie bekloppt ist das? Wer hat heute noch dieses Commitment an ein ganzes Franchise, das ich unspannender nicht finden könnte? Also einen Film davon anzuschauen, ist mir schon zu viel. Aber ne, die Teile sind nicht selbsterklärend anscheinend baut das alles aufeinander auf und das Universum entwickelt sich immer weiter. I don't have the fucking time and the commitment für so einen Dreck.
Ja. Und wie gut ist es dann doch, dass die Oscar-Kommission diesmal Filme nominiert hat, die so klein und unabhängig sind wie The Hangovers oder American
The Fiction. Hangovers.
The Holdovers. Das ist doch super, wenn die Leute, entspannt euch. Das ist doch super, wenn solche kleinen Produktionen jetzt wieder die Aufmerksamkeit kriegen und nicht mehr diese riesen Marketingmaschinerie da hinter irgendeinem Dreck.
Ja, less CGI. Apropos CGI, wir müssen über den besten Film des Jahres reden.
Ach so, fällt dir jetzt ein, neben deinem Solitärspiel.
Ja, ja. Na, ich hab,
Entschuldigung. Frau Breakout, bitte.
This is me. Now! Der Jennifer Lopez Film.
Oh, ja.
Habt ihr den gesehen?
Natürlich. Es gibt 3 lange Filme neu von ihr. 3.
Ja, aber keine, nicht 3 Dokus.
Nee, aber 3 komische. Was ist denn da passiert? Und,
also, man muss sich das überlegen. Die hat keinen Plattenvertrag mehr.
Ja.
Die hat ihr eigenes Label gesagt, das mache ich in Alleinregie. Dann hat sie dieses Drehbuch in die Hand bekommen, das ja wirklich kein Drehbuch ist.
Nein.
Das ist ja wirklich einfach, das hast du auf einer Serviette, hättest du schreiben können.
Das ist Poesiealbum,
dritte Klasse.
Ich hätte das auf keine auch Sicht. Das wollte keiner nehmen. Dann hat sie gesagt, alles klar, dann mach ich das auch.
Selber.
20 Millionen ihres eigenen Geldes da reingesteckt.
Ja.
Und es ist, also von vorne bis hinten, das ist ja hanebüchener Schwachsinn.
Man kann es sich nicht vorstellen, wenn die wirklich so denkt.
Unfassbar.
Naja, wir wollen das jetzt Bild mal nicht denken, nennen, oder?
Na, wenn die wirklich so ein Bild von romantischer Beziehung hat.
Ist es ja noch nicht mal. Es ist ja wirklich nur, ich bastel mir eine Blaupause, in der ich mich bestmöglich aussehend bewegen kann und irgendwie ein bisschen.
Naja, aber
ich drücke da ein paar Songs drauf und dann mache ich halt Choreografie von Paris Göbel, die ich toll finde, aber it doesn't make sense. None of it makes sense.
Wir Null.
Sind, die Rosenblätter in der Fabrik sind aus und deswegen explodiert gleich dieses Herz, deswegen müssen wir jetzt tanzen. Und dann gehe ich da rein, da muss ich ein bisschen wieder tanzen und um dieses Herz zu retten.
Stier.
Und dann sind meine diversen Freunde sitzen da alle rum und geben mir Liebesadvice und ich muss zu Lovers Anonymous. Was für eine Scheiße, mir hat das Gehirn
so
wehgetan.
Durchgeknallt.
Beim Versuch, das irgendwie, da irgendwas zu finden.
Ich was, auch.
Also, I don't know.
Geht
ja,
gar
aber du
nicht.
Dachtest ja eigentlich schon nach den letzten beiden Netflix-Produktionen, also The Widow oder wie auch immer das
Mother?
Hieß.
Mother? Ach, ihre oder Filme sind ja noch halbwegs.
Nee, nichts daran ist halbwegs, sondern so, wenn du dir überlegst, ist die Frau ja, wenn man sie lässt und wenn man ihr ein Buch gibt, wo sie das kann. Die Frau kann ja wirklich kann, spielen, wenn
ich
sie
auch.
Das will.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie so, ob sie das noch kann, das kann ich nicht mehr beurteilen.
Ich glaube, die ist in so einem Michael Jackson-Universum inzwischen. Alleine und so groß und so durch ihr Privatleben, ich glaube wirklich, dass sie simpel denkt, was das angeht mit Liebe und Herzschmerz und Scheidung und wieder neu treffen und so.
Na, ich glaube gar nicht, dass da irgendwas von ihr drin ist. Ich glaube nicht, dass sie das wirklich denkt.
Sie
hat wirklich nur eine Vorlage gesucht, also sich und ihre Produktionsfirma zu beweisen, guck mal, das können wir übrigens machen. Wir können ganz viel CGI, wir können einen Film machen aus schmissigen Musikvideos. Nein, ich bin keine Beyoncé, ich kann nicht diesen Beyoncé-Tourfilm, das kann ich nicht machen,
und
weil
bin auch keine geniale Songwriterin.
I don't have the chops, ich kann weder so toll singen, noch sehe ich so toll aus, noch, also ja, ich kann mich bewegen, aber
sie sieht
nicht aus wie Beyoncé, sorry.
Nein, sie ist so
aber,
bildschön.
Ne, das kann ich nicht, also mache ich mein eigenes Ding und das mache ich halt, indem ich irgendwie ein Musikvideo inszeniere, zwei Stunden lang.
So
und die Storyline ist eigentlich ein bisschen egal, das ist wie so ein Friedrichstadtpalast-Abend.
Es Storyline ist noch schlimmer, es ist eigentlich St. Pauli-Theater.
Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja. Aber I don't. Also ich glaube,
aber
sie Jennifer hat sich
Lopez
einfach
in St. Pauli Theater würde ich mir noch
einen angucken. Bärendienst erwiesen mit diesem Film und mit diesem Album, weil nichts davon funktioniert hat. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Jetzt sah sie auch noch bei der Pressetour. Also ne, das Einzige, was die Frau jetzt gehabt hätte, um das irgendwie ein bisschen zu retten, wäre halt wieder ne, die Revenge-Tour irgendwie bei der Pressetour zu zeigen. Guck mal, so sehe ich aus mit meinem Alter und ich bin die Geilste nach wie vor. Und dann hat irgendwas mit dem Hairstylist nicht geklappt und die Make-up-Artistin war nicht on point und dann sah sie auch da schlimm aus. Ja, es gibt dieses Vogue-Interview, da hat sie so einen Hut auf, weil die Haare anscheinend nicht funktioniert haben und hat weder Mascara noch eine Lash. Sie hat nur so ein braunes Auge, die sieht aus, als wäre sie irgendwie
als hätte man ihr auf dieses Auge
gehauen. We don't know what happened. Okay. Dann bei dem Apple-Live-Konzert, was die Apple dann Gott sei Dank gekauft hat, hat sie so eine Blondes-Corsage an. Ich liebe die Blondes, also das sind Designer. Aber so eine fleischfarbene Makramee-Strumpfhose, das sieht aus wie faltige Haut die ganze Zeit, ist ganz schlimm. Und die Haare sind auch ganz schlimm, ganz fluffig oben drauf und die Extensions hängen unten raus. Oh. Du siehst die ganze Zeit, dass das nicht zusammengehört. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, was los ist. Also something's off.
Okay.
Und
das arme Mäuschen.
Sie kann ihre stärksten Stärken, die sie eigentlich hat, nicht über die Zielgerade bringen. Und
naja,
also ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass ich denke, something's off. Aber gleichzeitig glaube ich einfach, dieses ganze Projekt war ein Schuss in den Ofen und ins eigene Bein.
Ja,
also sie hat sich wirklich
Film ist unfassbar
nicht mit rumgecheckert. Und gleichzeitig denke ich dann an die Doku-Momente von dem Super Bowl-Ding, wo sie irgendwie nicht glauben kann, dass sie nicht für einen Oscar nominiert worden ist für Hustlers. Also ne, The Delusion
den
ist
sie, ich glaube,
strong.
Delusion, irgendwie ja, sie Delusion. Hätte nominiert werden sollen.
Nein.
Für
nein.
Nebenrolle schon.
Nein.
Also ich fand das
also,
super.
Also bitte.
Das ist aber auch totale Geschmackssache. Das, was sie am Anfang ihrer Karriere richtig gemacht hat, schauspielerisch, nämlich sich ab und zu mal komplett in die Hände eines Regisseurs zu begeben.
Ja, das kann sie nicht mehr.
So, dafür ist sie inzwischen ein viel zu großer Name, das verstehe ich schon. Aber wenn du schauspielerisch wirklich was Aufregendes leisten willst, dann musst du halt irgendwann aus deiner eigenen Bubble raus und dich mal mit Sachen konfrontieren, auf die du nicht von alleine gekommen wärst.
Und den Mut hat sie scheinbar gerade nicht.
Nee, und es ist ja auch also oft in der Geschichte schon passiert, ne, dass Leute dann an der Spitze ihres Ruhms gesagt haben, ich weiß es besser als alle anderen und ich mache es jetzt selber, weil ich weiß es besser. Na, Robbie Williams auch, ne? Wenn man diese Doku gesehen hat, dieses Rootbox-Album, wo er dachte, ich feuere meinen Typen, mit der mir alle meine Hits geschrieben hat, weil ich weiß es besser und ich mache das schlimmste Album meines Lebens, das kein Mensch hören will.
Ja.
Diese Momente von totaler
die habe ich jeden Delulu. Tag.
Ich weiß es besser als alle und ich brauche niemanden mehr, der mir hilft. Da wird es halt dann schwierig.
Das, was ich gerade nicht verstehe, ist, sie ist ja mit einem, du kannst jetzt über Ben Affleck denken, was du willst, aber der hat ein paar wirklich brillante Filme als Regisseur gemacht und kann auch wirklich ein Buch schreiben, wenn er will. Da verstehe ich nicht, dass da nicht
deswegen glaube ich,
innerhalb
dass sie es
dieser
ernst
Beziehung
meint.
Mal irgendwas abgecheckt wird und gesagt wird, Mäuschen, du bist vielleicht besser als das, was du hier gerade machst.
Ja, deswegen glaube ich, dass sie es ernst meint. Ich glaube wirklich, dass sie sagt, jetzt werde ich mein Herzblut hier in diese Liebesgeschichte stecken und der Rahmen ist genau das, woran ich glaube. Das fürchte ich tatsächlich.
Und ich habe halt, halt so ein bisschen...
Puerto-Ricanischem Hummingbird und so weiter. Aber alleine diese Poesiealbum-Grafik am Schluss und so, also diese ganze Ästhetik ist so schlimm.
I could not.
Also ich habe halt so ein bisschen Angst davor, dass diese eigentlich hochtalentierte Frau jetzt Ruckel Welch wird, nur weil sie nicht weiß, wie man auf eine elegante Art und Weise 60 wird. Also kann das ist, wäre sehr schon schade. 60?
Nein,
Gott, die ist weit über 50.
Nein,
ich würde sterben, wenn ich die sehen würde, glaube ich, in echt.
Ich finde, die ist die hübscheste Frau von allen. Auf jeden Fall, die ist wunderschön, Schauspielerin talentiert, tolle Tänzer und tolle
Performerin. Wobei, wisst ihr, wer auch die schönste Frau der Welt ist mit inzwischen?
Sandra Hüller.
Call me oberflächlich. Aber Jennifer Aniston, wie die Barbara Streisand angesagt hat, die sah ja so gut aus, oder? Also, hat die ein tolles Gesicht oder bin ich inzwischen Gehirn gewaschen?
Nein, die hatte ja schon immer ein tolles Gesicht, aber Frau Aniston hat ja auch so ein paar Versuche gemacht.
Ja, mehrere.
The Good Girl und Cake zum
Beispiel. Achso, ich dachte jetzt gesichtsoperationsmäßig.
Wo sie wirklich mal zeigen konnte, was sie schauspielerisch drauf hat.
Erst in der mit dem kleinen Zwerg.
Der mit dem kleinen Zwerg?
Sie hat doch mit diesem irischen Gnom. Anyway,
also wenn mal jemand sehen will, was Frau Aniston schauspielerisch leisten kann, wenn man sie lässt, kann man Cake gucken.
Ja.
Der Film ist nicht hundertprozentig gut, aber was sie da macht, schauspielerisch, ist brillant.
Und The Morning Show wurde auch wieder verlängert.
Genau, The Morning Show wurde auch wieder verlängert. Und Frau Aniston hat, glaube ich, irgendwann jetzt aufgegeben und sie ist halt für den Rest ihres Lebens Rachel Green und da muss sie jetzt durch.
Ja, das ist so ein Audrey Hepburn-Fluch. Das glaube ich auch, dass die immer diese Haare haben muss und so. Das wird sich nie ändern.
Und das ist halt bei Frau Lopez, also du kannst es ja machen, du kannst diese wunderschöne Frau sein und dann trotzdem.
Ja.
Also Frau Hepburn hat ja auch, als sie älter geworden ist, noch ein paar Filme gemacht, die echte Kracher waren.
Ja, ja, ja.
Und wo sie
die muss einfach aus ihrer Komfortzone raus. Die muss jemanden haben, der sagt, so, und jetzt spielst du hier die Prostituierte im Crack-Milieu oder was auch immer.
Nicht unbedingt die Prostituierte im Crack-Milieu, aber irgendwie, es muss doch möglich sein, einer Frau, die so aussieht, eine Mutterrolle zu schreiben, die sie nicht...
Ja, warum müssen die immer Mütter sein? Ich finde das sie langweilig. Muss
auch, nein, ich meinte jetzt nur
so vom
Alter her.
Weg also, vom Klischee.
Die,
muss
auch, die kann auch, ich glaube, wenn die jetzt so eine Sigourney Weaver-Rolle in Working Girl machen würde.
Ja,
also
eine
geschäftstüchtige Bitch spielen würde. Das hat sie ja in Hustlers eigentlich schon einmal sehr gut gemacht. Ja,
diesmal ohne Stange.
So, und diesmal ohne Stange. Weil, und wenn man sich mal angucken will, wie eine Frau, die nicht die allerschönste ist, aber die auch sehr sexy sein kann, in ihren Rollen elegant alt wird, dann kann man sich mal angucken, was Frau Close mit 60 oder 70 so alles gemacht hat.
Ja.
Natürlich kann sich Frau Lopez
jetzt... Leprechaun hieß er, jetzt habe ich's.
Kein Wunder.
1992.
Ja, das ist ja... Hi. Das ist ja weit vorher, also das war nicht vor Selina, aber kurz danach.
Nein, wir sind bei Jennifer Aniston,
Leprechaun. Achso, ja. Frau Aniston hat jetzt...
langsam mal auf.
Frau Aniston hat ja zwischendurch so ein paar Sachen gemacht, die auch sehr sehenswert waren, aber über die reden wir heute nicht.
Nein.
Sondern vielleicht beim nächsten Mal.
Ja.
Wir machen jetzt Schluss.
Ja.
Und wir hoffen, ihr hattet Freude.
Es hat mich gut gefallen.
Ja.
Ja, mich auch.
Und dich?
Mich auch.
Gut, das ist doch schön. Ihr Süßen, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr unseren Merch kaufen. Link dazu gibt es in den Shownotes. Da gibt es immer noch einen wunderbaren Beutel und sehr viele schöne T-Shirts und Hoodies.
Passiert eigentlich irgendwas auf unserer...
Nein,
Leute, also bitte. Dieses Bild haben wir aber gekriegt.
Da haben wir auch gar nicht drüber geredet. Ja, jetzt wollte ich gerade den Sack zu machen, ohne den Sack zu erwähnen.
Ja.
Also ja, wir haben mehrere schöne Penisbilder bekommen und Vorschläge für Themen, die, habe ich doch in die Gruppe geteilt. Die Vorschläge brauche ich jetzt nicht, aber
die Vorschläge können wir noch ein bisschen modifizieren.
Ja.
Es war nicht verkehrt.
Ich finde die an sich nicht schlimm.
Es war nicht verkehrt, aber es muss ein bisschen umgedacht werden.
Ja, und die Headlines haben immer nicht zum Thema gepasst. Aber anyway.
So, egal. Das kriegen wir hin.
Vielen Dank für die Penisbilder. Ja. Yes. Thank you for all the cock.
Ja.
Und also da könnt ihr unseren Merch kaufen und natürlich freuen wir uns sehr.
Und das sollt ihr auch mal langsam wieder kaufen. Wir
sind auch ein bisschen darauf angewiesen, wenn ihr uns weiter empfehlt an Freunde auf Social Media, an Familie, weitere geneigte Menschen, die
diesen Podcast genießen können. Das ist super, wenn ihr Podcast schreibt, oh, endlich macht ihr wieder, weil wir brauchten diesen Podcast
wir so dringend. Wir haben ganz viele schöne neue Kommentare
dann auch bekommen. Dann bitte,
das haben wir.
Verbreitet es in unserem Namen, bitte flächendeckend.
Die Kommentare haben wir bekommen bei Spotify, da kann man nämlich jetzt auch Kommentare hinterlassen. Und 5-Sterne-Bewertungen, da würden wir euch auch drum bitten. Und wenn ihr noch das Glöckchen aktiviert, dass ihr immer sofort benachrichtigt werdet, wenn wir eine neue Folge online haben, würde uns das sehr freuen.
Ist nur einmal im Monat, aber besser als nichts.
Genau. Und Anregungen, Kritik und weitere News könnt ihr wie immer schicken an toldtotheyoung@podcast@gmail.com.
Falls ihr ein spannendes Online-Spiel habt fürs ersetzt Handy, immer mit der Ziffer 2.
Nö, ich habe das genug, danke. Achso. Schön. Mhm. Aber ja, und in diesem Sinne, ne, würde ich sagen, Paul?
Auf viel gehört.
Tschüss. Danke. Tschüss.